zwischen Champions League und nicht Champions League oder doch Champions League, also bei Borussia Dortmund, ist wie immer die Lage kompliziert. Ich bin froh, dass wir darüber jetzt mal sprechen können. Hier im Rasenfunk mit Jens Buschmann vom Podcast Auf die Ohren, kennt ihr natürlich, und dieses Intro hier kennt ihr auch.
Hochverehrtes Publikum, der Rasenfunk.
Das ist somit das größte Thema, was wir dieses Jahr haben, das wir häufig gezeigt haben, besonders innerhalb von einem Spiel, dass es Momente gibt, die dann dazu führen, dass unser Spiel kippt. Auch heute gab es dann die Möglichkeit, nachdem wir dann das 3-1 kassiert haben, haben wir einen tollen Angriff gehabt, wo Julian Riasson dann zum Abschluss kommt, wo wir sofort eine richtige Reaktion hätten zeigen können. Aber das ist uns heute nicht gelungen, und das ist die größte Frage, die wir beantworten müssen am Ende der Saison. Und für mich ist es der Hauptgrund, wieso wir da stehen in der Tabelle, wo wir stehen, weil wir es nicht geschafft haben, halt diese Art und Weise vom Fußball, die wir heute in den ersten 20 Minuten gezeigt haben, dauerhaft konstant und stabil zu zeigen.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Edin Terzic war das nach dem 1:4 bei Raba Leipzig. Eine herbe Niederlage, in der man 20 Minuten gut mitgehalten hat und dann etwas weniger gut. Wir wollen drüber sprechen, nicht nur über dieses Spiel, sondern vor allem über die generelle Situation beim BVB. Jens, schön, dass du mal wieder da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo da draußen.
Hallo bei dir und hallo an die Endgeräte. Wie ist es denn gerade, BVB-Fan zu sein?
Ja, schwierig. Nein, so schwierig ist es gar nicht. Ich glaube, wir haben immer noch Probleme, über die sich 15 der Bundesligisten die Hände reiben würden. Mhm. Und mein Hauptproblem gerade ist noch ein Pokal, eine Karte fürs Champions-League-Halbfinale in Paris zu bekommen. Von daher, ja.
Rasenfunk-Community, helft ihm, bitte.
Ja, bitte, gerne. Ich bräuchte noch Gästeblock, wenn es geht, weil ich glaube, die Haupttribüne mit 300, 400, 500 Euro, das sprengt mein Budget. Mhm. Ja, aber es ist halt so ein, ich will nicht sagen schizophrenes Ding, aber es hat schon zwei Gesichter, und Dr. Jekyll und Mr. Hyde kommen schon relativ häufig zum Vorschein, und Leipzig war jetzt mal wieder genau das falsche Gesicht. Nachdem ich eigentlich dachte, der April lief gut. Und also ja, gut, Stuttgart, das ist ein Spiel, das kann man verlieren, und gegen Leverkusen, wir sind, glaube ich, die einzige Mannschaft diese Saison, die nicht gegen Leverkusen verloren hat, wenn mich nicht alles täuscht. Also ja, auch ärgerlich natürlich in der 97. wie immer gegen Leverkusen, aber da singt ja jede Mannschaft inzwischen ein Lied von. Und deshalb dachte ich eigentlich, ja, gut, das könnte ein guter April werden. Und dann kommt halt dieses Leipzig-Spiel, wo du dir alles mit dem Arsch wieder einreißt. Und jede Chance auf Euphorie vor dem Champions-League-Halbfinale, die du gebraucht hättest, um dieses Stadion mitzunehmen, um vielleicht diese kleine Chance wahrzumachen, ist halt wieder so ein bisschen verpufft durch dieses Leipzig-Spiel.
Ja, meinst du, dass das wirklich so eine Auswirkung hat? Ich hätte jetzt die These aufgestellt, die BVB-Fans sind ja inzwischen an dieses Auf und Ab fast schon gewöhnt, und ich habe selten so einen Hype erlebt, wie eben nach diesem 4:2 gegen Atletico und jetzt im Vorfeld dieses PSG-Heimspiels. Meine These wäre gewesen, dadurch, dass sehr wahrscheinlich der fünfte Platz zur Champions League reicht, wofür der BVB mitverantwortlich ist, dass es eigentlich keinen Einfluss hätte auf die Stimmung.
Keinen würde ich nicht sagen. Also ich wäre schon gern mit breiter Brust und einem guten Gefühl und vielleicht dem aktuell vierten Platz in dieses Spiel gegangen und hätte die Underdog-Rolle zumindest ein bisschen kleiner gemacht, als sie jetzt ist, wenn man dann das Gefühl hat, okay, jetzt kommen aus einer Niederlage. Na, es war ja nicht mal ein knappes Spiel. Also das ist das, was ärgerlich ist. Wenn du wie gegen Stuttgart verlierst, wo du denkst, okay, der hätte jede Mannschaft einfach ein Tor schießen können, das war so ein klassisches 0-0-Spiel, da kannst du was mitnehmen. Und gerade gegen Stuttgart nach der Hinrunde bin ich auch da rausgegangen und habe mich darüber geärgert, wie viel Zeitspiel die Weißen dann doch an den Tag gelegt haben, und dachte, das erinnert mich irgendwie an Sevilla vor 10-12 Jahren. Und B, hey, in der Hinrunde haben die uns noch zweimal richtig auseinandergeschraubt, und jetzt sind wir eigentlich auf Augenhöhe gewesen, also ein Fortschritt. Und da ist dieses Leipzig-Spiel halt, also die Art und Weise ist, glaube ich, das, was mich so ein bisschen konsterniert. Aber andererseits, ja, hast du vermutlich auch recht, ist dann jetzt ab heute auch vollkommen egal, und jetzt gilt der Blick nach vorne, und jetzt gibt's halt diese zwei Spiele gegen Paris, und dazwischen ist noch irgendein Heimspiel gegen Augsburg, wenn mich nicht alles täuscht. Ist auch egal. Ja, ist jetzt voller Fokus auf Paris, weil das ist eine Chance, die wir seit 11 Jahren nicht mehr hatten. 11 Jahren. Und hey, Wembley gegen die Bayern, Kennen wir beide doch schon.
Ja, aber wirklich, mir ist auch in der Vorbereitung nochmal aufgefallen, wie lange wir schon miteinander zu tun haben. Das ist doch schön, dass so über die Blogosphäre die Wege sich kreuzen und nie so ganz auseinandergehen. Ich meine, es ist ja klar, wenn man jetzt nicht über den 5. Platz für die Champions League qualifiziert wäre, dann würden Mülltonnen brennen in Dortmund, denn das Erreichen der Champions League, das ist Pflicht und sehr wahrscheinlich, will es jetzt nicht jinxen, aber nachdem ich schon mal in die andere Richtung gejinxt habe, wird das ja schon reichen. Aber was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Bundesliga und Champions League in diesem Jahr?
Du, ich glaube, wenn es darauf eine einfache Antwort gäbe, dann würde Edin Terzic in die Kabine gehen und sagen, so, mach doch bitte genau das, was ihr da auch macht. Ich finde, gegen die Bayern hat man es auch gesehen. Und das hat mich auch dann gegen Stuttgart noch so ein bisschen geärgert. Das war so ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit und ein bisschen mehr, es sind jetzt diese ganzen Fußballer-Floskeln, für Matthias Sammer wäre jetzt glücklich, dass ich das alles sage, die Intensität, die Galligkeit, der Biss, das war alles da, war zumindest zu sehen und ja, dann trabt halt gegen Leipzig jemand wie Metscher irgendwie durchs Mittelfeld und ja, läuft am Ball vorbei, beteiligt sich nicht. Das war, die Intensität war gegen Atletico eine andere, die war gegen die Bayern eine andere. Und die war auch gegen Leverkusen eine andere. Gegen Stuttgart hätte man sie vielleicht noch ein bisschen mehr an den Tag legen können und dann hätte man da auch meines Erachtens nach als Sieger vom Platz gehen können. So hat das nicht gereicht. Aber ich, ja, vielleicht ist es das. Vielleicht ist es dieser Big Fight, dieses Big Fight Feeling, dieser Gedanke, okay, hier können wir was erreichen, hier können wir uns ins Schaufenster spielen, hier geht's gegen die ganz Großen. Was, ja, wobei ehrlicherweise ein bisschen untypisch ist für den BVB diese Saison, denn normalerweise war es immer so, dass der BVB die Punkte gegen die Kleinen hat liegen lassen. Jetzt habe ich nach diesem Wochenende gesehen, dass wir, glaube ich, aus den 8 Spielen gegen die anderen Top 5 5 Punkte geholt haben und minus 8 Tore oder irgendwie sowas. Also ja, jetzt ist das Big Fight Feeling auch in der Bundesliga abhanden gekommen und gibt's jetzt nur noch in der Champions League.
Ich sehe, du folgst auch Jochen Tittmer, der hat das nämlich gepostet.
Selbstverständlich.
Und es ist exakt richtig, aber wirklich die liebsten Grüße an dieser Stelle. Wann klappt's mal mit dem Rasenfunk? Aber das ist eine andere Frage. Dieses Leipzig-Spiel, ich will da jetzt nicht zu lange drauf eingehen, weil meiner Meinung nach ist doch eigentlich relativ klar, was da gefehlt hat, nämlich die wichtigsten Säulen, die einfach auch für gute Spiele wie gegen Atletico zuständig waren. Also Marcel Sabitzer kannst du nicht ersetzen. Ich verstehe alle Unzufriedenheit mit Felix Metscher, aber dass der eine Zeit brauchen würde nach seiner Verletzung, ist eigentlich auch klar, auch wenn natürlich vor allem diese eine rausgeklippte Szene da sehr ungünstig aussieht. Und Marius Wolf ist halt kein Rechtsverteidiger gegen ein Spitzenteam in der Bundesliga. Es tut mir sehr, sehr leid.
Zumal Marius Wolf die eine Seite war, auf der anderen Seite hat ja auch Ian Marzen gefehlt.
Genau, Ian Marzen hat noch gefehlt. Also ich finde, dieses Leipzig-Spiel, das ist natürlich schmerzhaft gewesen. Und wie gesagt, wenn es jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit gäbe, über Rang 5 auch Champions League zu spielen, dann würde ich da jetzt auch nicht so leicht drüber hinweggehen, weil das muss der BVB eigentlich erreichen. Schafft er jetzt dann halt über Umwege. Aber eigentlich, finde ich, ist es erklärbar, was da passiert ist. Was mich aber interessieren würde, ist deine Meinung zur generellen Stabilität bei Borussia Dortmund, weil wir haben im letzten Schwerpunkt, den habe ich mit Sebastian Wessling aufgenommen, den habe ich nach dem Bayernheim-Spiel aufgenommen und das war im Nachhinein eine unglückliche Terminierung, weil da hat man 0-4 verloren. Ich hatte das nicht so antizipiert. Ich dachte, wir könnten mal drüber sprechen. Jetzt ist der BVB ein bisschen stärker, ein bisschen stabiler und so weiter und so fort. Hätte ich nach dem Rückspiel machen müssen. Aber gut, man lernt ja auch nie aus, auch im 10. Jahr Rasenfunk. Aber da haben wir noch darüber gesprochen, dass eigentlich manche Dinge wirklich stabiler geworden sind und dass man zum damaligen Zeitpunkt hatte man nur gegen PSG verloren in allen Wettbewerben. Das Problem war nur, Bayern und Leverkusen sind schon so da vorne weggelaufen, dass man halt schon 7 Punkte Rückstand auf die hatte. Jetzt treffen wir uns fast ein halbes Jahr später wieder. Und kann man nicht eigentlich genau denselben Befund machen, dass man sagen kann, eigentlich läuft sehr vieles beim BVB sehr gut, ist sehr positiv. Es wird nur eben leider überschattet von anderen Teams, die noch besser spielen und von eben immer mal wieder so kleineren Aussetzern, wie eben Heimspiel gegen Hoffenheim, denke ich, muss man da nennen, jetzt dann dieses Leipzig-Spiel.
Das kommt ganz darauf an, wie du sehr gut interpretieren oder definieren würdest. Also, wenn man mit den Befürwortern von Edin Terzic spricht, dann führen die sehr gute Argumente an, dass es ja ergebnistechnisch eigentlich jetzt bis auf Platz 5 aktuell ganz gut aussieht. Ne, du sprachst es an, wir haben im Kalenderjahr, dieses Jahr waren wir ewig ungeschlagen, bis wir dann einmal richtig auf den Deckel bekommen haben. Und auch sonst sind die Ergebnisse, die Terzic ja über die Jahre geholt hat, Pokalsieger, letztes Jahr fast Meister geworden, eigentlich spricht sehr viel für Edin Terzic. Mhm. Aber das sind halt wirklich dann nur die nackten Zahlen. Und wenn man sich dann das Zustandekommen anguckt, da wäre dann der Punkt, an dem ich nicht mehr sagen würde, es läuft sehr gut, sondern es ist so ein Heldenfußball, habe ich heute noch mehrfach gelesen, das wunderschöne Wort. Und das funktioniert halt, solange man Helden wie Jude Bellingham oder Erling Haaland hat. Aber das funktioniert nicht mehr, wenn die Helden Niklas Füllkrug oder Felix Metscher heißen müssen. Und ja, also eigentlich hatte ich ja eben schon gesagt, ich fand den April ganz gut, weil man eben Stabilität dazu gewonnen hatte, die man in der Hinrunde so nicht hatte, gegen Stuttgart, gegen Leverkusen, wie auch immer. Und das sah auch ganz gut aus. Und da ist vielleicht Leipzig jetzt auch einfach mal ein Ausreißer nach unten. Und wir werden dann in den nächsten Wochen wieder das etwas gefestigtere Bild des BVB sehen. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass Marzen dazu gekommen ist, dass Sabitzer eine Form gefunden hat, mit dem ich lange ein bisschen nicht gefremdelt habe. Ich habe im Sommer schon bei uns im Podcast gesagt, dass das für mich eigentlich der richtigere und wichtigere Transfer ist im Vergleich zum Metscher, weil ich bei dem mehr gesehen habe, was er uns bringen kann. Und der hat jetzt auch einfach einen guten Monat gespielt. Ja, ich war guter Dinge. Und dann kommt dieses Leipzig-Spiel und reißt das alles mit dem Arsch wieder ein. Aber vielleicht war das der Ausreißer. Und dann sind wir auch stabiler geworden, sowohl defensiv. Und wenn man defensiv stabil steht, dann funktioniert der Heldenfußball auch, wenn man mit Füllkrug nur ein Tor schießt.
Ja.
Wenn wir jetzt den Hüb Stevens Heldenfußball.
Aber, also höre ich das jetzt richtig raus, du bist auch ins Lager der Terzic-Kritiker gewechselt? Weil das letzte Mal haben wir gesprochen 2022 und da weiß ich noch, da haben wir sehr positiv gesprochen und ich fand das gut, weil die damals vorherrschende Stimmung war sehr negativ. Jetzt habe ich mit Sebastian Wessling wieder relativ positiv über den BVB gesprochen, was einem übrigens immer um die Ohren gehauen wird, so als hätte man negativ über den BVB gesprochen. Aber ich glaube mich zu erinnern, dass du da noch viel, viel positiver über ihn gesprochen hast.
Ich rede auch heute noch auf menschlicher Ebene sehr positiv über Edin Terzic. Ich glaube, was das betrifft, ist er ein absoluter Glücksfall für den BVB. Und da gibt es wenige Trainer, die so gut hier hingepasst haben oder hätten. Ich beginne nur langsam an seinen taktischen und technischen Fähigkeiten zu zweifeln. Und das ging mir in der Winterpause schon so, weil man halt auch wenig Fortschritte sieht und weil man auch daran erkennt, dass es seine Transfers waren, in Anführungsstrichen, die so gar nicht gezündet haben.
Mhm.
Ja. Dass er vielleicht ein schlechtes Händchen in der Kaderplanung hat oder in dem, was er sich vorstellt. Und dahingehend, ich bin niemand, der sagt, oh, Terzic muss raus. Aber ich würde mir sehr wünschen, dass wir die Champions League gewinnen, damit Edin Terzic dann als Held einfach von sich aus abtreten könnte.
Oh, das wäre die Steigerung des Heldenfußballs. Wenn man
wenn er damit dann sagt, okay, ich habe hier alles erreicht, ich gehe. So wie ich das tun werde, wenn wir die Champions League gewinnen, dann ist auch vorbei mit meiner Fernkarriere. Dann das wäre für mich so das ideale Szenario, weil dann würden alle das Gesicht wahren, denn du sagst es, wenn Platz 5 nicht für die Champions League reichen würde, dann wäre Terzic wahrscheinlich Ende der Saison einfach weg. So, und das würde mich menschlich, fände ich super schade, weil ich glaube, Terzic ist halt jemand, dem ist das alles nicht egal. So doof das klingt. Also, du hast ja manchmal Leute, die machen ihren Job und wenn es nicht klappt, ja, dann ist halt egal, dann nehmen sie halt die Abfindung und in 2 Jahren steht halt eh der nächste Zweitligist auf der Matte und ruft bei Felix Magath an, weil er den Club retten soll. Und ich glaube, das ist bei Edin Terzic nicht so. Edin Terzic arbeitet und schwitzt und blutet zur Not auch für diesen Verein. Aber ja, es bringt, also der kann so viel arbeiten, wie er will, wenn er dann nicht die Mittel und die Werkzeuge hat, um die Probleme zu lösen, die da vor ihm liegen, dann bringt das auch nichts, wenn er sich verausgabt. Dann bräuchten wir vielleicht jemanden, der das besser kann. Vielleicht braucht Edin Terzic auch einfach nur so einen Buvac, wie Klopp ihn hatte.
Das ja.
Terzic, ich weiß, auf hohen Hörer werden, wird es nerven, weil Jürgen Klopp einfach in jeder Folge vorkommt, in irgendeinem Kontext. Aber der ist nun mal in den letzten 15 Jahren die Benchmark bei Borussia Dortmund. Und das ist auch einfach die Phase, nach der sich eigentlich alle BVB-Fans zurücksehen, auch wenn sie nie wieder ja, so kommen
die,
wird.
Die wird nie, das kannst du knicken, weil damals ja. Die Erwartungshaltung schon mal eine komplett andere
korrekt,
war.
Also korrekt.
Jürgen Klopp hatte quasi schon die Hand an der Schale und hat immer noch gesagt, oh Gott, die großen Bayern, wir haben keine Chance. Und dann hatte er sie sich einfach genommen und mit der Schale seine Tränen getrocknet, weil man so schlimm im Underdog ist. Und das hat damals noch funktioniert, weil man halt einfach von unten kam. Das wird halt jetzt nie wieder gehen. Es wird halt eben. Immer sein Schafft ihr es denn jetzt dieses Jahr mal, ihr Idioten, wird immer so das Narrativ sein. Ja.
Ist es ja auch. Wir haben, glaube ich, den DFB-Pokal 2017 beim vierten Finale in Folge oder so erst gewonnen. Das war zwar noch mit Tuchel, aber auch da war es, ich stand im Block und dachte so, boah, endlich. Es war gar keine Ekstase mehr. Ja. Es war wirklich nur so, boah, geil, endlich mal nicht verloren in den letzten Jahren. Und dementsprechend, ich glaube trotzdem, dass Terzic halt mit der richtigen Hilfe, und ich weiß jetzt nicht, ich halte viel von Sahin, ich halte viel von Sven Bender, aber ich weiß auch nicht, ob das dann die Brains sind, die er bräuchte, die im Hintergrund wirklich seinen Fußball auf ein neues Level heben, während er sich vorne um diese Teamchef-Aufgaben konzentrieren kann. Ja, die Hygiene in der Mannschaft, die Zufriedenheit der Spieler und so weiter. Und ich glaube, das wäre eine Rolle, die würde sehr gut zu ihm passen, denn ich glaube, für das Taktische fehlt's ihm dann einfach für die Spitze. Und ja, das ist das, ja, meine Befürchtung. Und das Problem ist, die Diskussion gab es bei uns bei Schwarz-Gelb im Forum gestern noch. Ich wüsste jetzt auch nicht, wer es stattdessen machen sollte. Ich glaube,
ist zum Beispiel, Punkt Nummer eins. Nicht in die Bayern-Falle rennen.
Nee, nicht erstmal kündigen und dann suchen, sondern erst suchen und dann kündigen. Richtig.
Genau, also das LinkedIn-Profil sollte schon stehen, bevor man sich neu orientiert. Ansonsten hat man ein Problem. Und Punkt zwei, also zum einen, er hat ja jetzt nur Sahin und Sven Bender mit dazu bekommen. Und ich finde, man könnte den stärkeren April schon auch auf eine Entwicklung zurückführen. Also ja, ich weiß, dass alle Taktik-Aficionados, und da bin ich ja selber eine, mir fällt auch nicht vor Freude der Eiswürfel ins Sherryglas, wenn ich den Aufbau des BVBs sehe. Und ich sehe da auch viele Probleme und ich sehe auch Probleme im Ingame-Coaching. Aber man muss auch wirklich aufpassen, und das sage ich jetzt ganz bewusst hier im Rasenfunk, wo immer sehr viel analysiert wird, dass man nicht nur so auf den Fußball guckt. Und ich möchte nicht nur so auf den Fußball gucken, obwohl ich weiß, dass Taktik die Sprache des Fußballs ist. So kann man es quasi zerlegen und jedem erklären. Und dieser April, er war doch gut. Und vielleicht kommt ja so eine Formstärke, wie sie jetzt Marcel Sabitzer hat, auch daher, dass er auf eine richtige Art und Weise eingesetzt wird.
Absolut.
Und die richtigen Ansagen bekommt.
Ja, also Sabitzer, absolut. Der hat in der Hinrunde schon immer durch diese tiefen Läufe, die jetzt gegen Atletico so hervorragend funktioniert haben, da ist mir das schon immer sehr positiv aufgefallen, und das fehlte dann einfach. Das kann Brandt nicht, der ja zeitweise auch auf dem Flügel spielen musste, nicht in der Form. Ja, und Sabitzer hat ja dann dafür gesorgt, dass auch Füllkrug endlich mal wieder treffen konnte, wie Hans-Joachim Watzke so schön gesagt hat. Ja, kann, aber dann sind wir wieder beim Heldenfußball. Und dann sind wir wieder bei, wir verlassen uns drauf, dass Marcel Sabitzer eine geile Flanke schlägt, damit Füllkrug den Ball reinschiebt. Und da fehlt es mir dann doch an zu sehr nach einer gesamten Saison ja jetzt. Wir sind im Mai bald. Mhm. Das heißt, wir haben noch 3 Spiele vor uns in der Bundesliga. Da sehe ich eigentlich immer noch zu wenig. Ich rechne Terzic hoch an, dass er sich mit Sahin und Bender Verstärkung geholt hat, dass er nicht stur geblieben ist und dass er nicht gesagt hat, my way or the highway, sondern dass er gesagt hat, okay, das, was ich hier gerade versuche, funktioniert nicht, also hole ich mir extern Hilfe. Finde ich einen total guten Move.
Kam das auch von ihm, der Wunsch?
Da gehe ich von aus, ja. Mhm. Ist zumindest das, was öffentlich kommuniziert wird, und ich habe es jetzt auch intern nicht anders irgendwie wahrgenommen. Und das meinte ich ja eben, er kämpft, er schwitzt, ihm ist das wichtig, hier erfolgreich zu sein, nicht nur für sich selber, sondern auch für diesen Verein. Und dementsprechend holt er sich auch Hilfe, finde ich gut. Aber auch Nuri Sahin ist Traineranfänger, der hat vorher 2 Jahre in der Türkei einen Verein trainiert, den er immerhin, glaube ich, zum Aufstieg geführt hat in der ersten Saison, wenn mich nicht alles täuscht, oder zumindest vom Abstieg bewahrt hat. Sven Bender hat noch gar keinen Job in der Richtung gehabt. Also das ist schon auch viel im eigenen Saft schmoren. Und ob das so positiv ist, kann ich jetzt leider noch nicht beurteilen. Aber man sieht tatsächlich endlich mal eine Entwicklung. Das Einrücken von Marzen mit dem, jetzt reden wir doch wieder über Taktik, verdammt, dem asymmetrischen Spielaufbau dadurch, dass wir einen Rechtsverteidiger haben und links keinen mehr. Und Marzen geht dann auf die Doppelsechs quasi. Das sind ja alles Kniffe, die es vorher so nicht gab. Aber auch die hängen davon ab, dass man jemanden wie Marzen hat, womit wir wieder beim Thema Heldenfußball sind. Und weg von diesem, das System trägt die Spieler, hin zu, die Spieler prägen das System. Und das ist halt der Punkt, der mich so ein bisschen, der hat mich aber auch schon bei Rose gestört zum Beispiel. Also will ich jetzt gar nicht auf Terzic eindreschen, sondern mein Wunsch wäre halt, dass das System dafür sorgt, dass die einzelnen Spieler besser werden und dass durch das System die Spieler mehr werden als die Summe ihrer Teile, und aktuell sind es halt die Einzelaktionen, die es rausreißen oder die Einzelqualitäten. Wie man in Leipzig ja wunderbar gesehen hat. Da fehlen die beiden elementaren Spieler und schon geht's den Bach runter. Auch wenn Sancho immerhin mal wieder ein bisschen mehr Effektivität gezeigt hat. Das fehlt bei ihm dieses Jahr ja bisher auch noch so.
Ja, das stimmt. Mit aber Ausreißern nach oben immer mal wieder. Aber ja, du hast jetzt aber vorhin gesagt, im Winter habe man ja schon gesehen, dass manche der Terzic-Verpflichtungen in Anführungszeichen nicht so funktioniert hätten. Also du hast ja quasi, hast ja über ihn gesprochen, als wäre er der Sportdirektor, als hätte er den Kader geplant. Wen meinst du denn damit?
Ja, ich musste damals im Winter schon ein bisschen zurückrudern. Ich habe mich, als es verkündet wurde, sehr gewundert, dass wir Niklas Füllkrug verpflichtet haben zu dem Zeitpunkt, weil ich gedacht habe, warum? Wir haben drei Innenverteidiger, aber drei Stürmer jetzt, warum? Wir brauchen einen Innenverteidiger, warum geben wir Geld für einen Stürmer aus? Hat sich dann ein bisschen relativiert, durch die Verschlechterung der Form von Sebastian Haller und seiner Gesundheitszustand und B, dann durch die Hinrunde von Niklas Füllkrug, die ja, glaube ich, zeitweise in Toren pro oder in Scorerpunkten pro Minute noch besser war als Erling Haaland zu Zeiten bei Borussia Dortmund. Auch wieder so unwirklich. Du siehst diesen Spieler darum, tut mir leid, wenn ich das so formuliere, stolpern. Und dann kommt die Zahl und sagt, ja, der hat mehr Scorerpunkte geholt als Erling Haaland in der gleichen Zeit. Und
ich, hä? Na gut, kannst du dich an Paco Alcácer erinnern, wo man natürlich mal kurz dachte, der ist der aller krasseste, weil er irgendwie halb so lange nur für jedes Tor gebraucht hat im Vergleich zu Robert Lewandowski, der damals schon bei Bayern war. Also
ja, so ist Paco Alcácer war auch ein geiler Typ. Gibt einen sehr schönen Fangesang über ihn. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Egal, lass uns weiterreden. genau. Matcher war, glaube ich, einer, den er unbedingt haben wollte. Dann ging es um Emre Can, glaube ich, der letztes Jahr oder letzte Saison, muss ich ja sagen, die erste gute Halbserie für Borussia Dortmund gespielt hat nach 3,5 Jahren im Verein und dem man dann direkt den Vertrag verlängert hat. Und da war ja das, dieser Streitpunkt zwischen Kehl und Terzic wurde da so ein bisschen öffentlich, weil Kehl quasi schon mit Alvarez von Ajax einig war und Terzic aber Can haben wollte oder Alvarez nicht haben wollte.
Und so. Warum ist das so, dass der Trainer entscheiden kann, welcher Spieler kommt?
Das ist eine Frage, die sich alle bei Borussia Dortmund oder alle, die ein bisschen nicht ganz so nah dran sind, die wissen es wahrscheinlich, aber die ein bisschen entfernt sind, stellen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux und das Hauptproblem, was der BVB in den letzten Jahren hatte, dass da die Kompetenzen alle nicht so ganz klar gestrickt waren und dass dann ich glaube, Watzke zum Beispiel ist großer Fan von Edin Terzic und dementsprechend räumt er seinem Wort vielleicht mehr Gewicht ein als dem von Kehl. Ich halte auch Kehl nicht für unfehlbar, keineswegs. Also die anderen Spieler, die er dann geholt hat, waren ja auch alles so Spieler, wo man gedacht hat, okay, ja, kenne ich alle, sind alles Nationalspieler, cool, total kreativ, die jetzt für sehr viel Geld zu holen und denen sehr dicke Verträge zu geben, nachdem Kehl bei seinem Amtsantritt noch gesagt hat, oh, einer unserer Aufgaben ist es quasi ballastlos zu werden, die Gehaltsstruktur zu reduzieren und so weiter. Und ja, letzten Endes zahlt der BVB jetzt mehr Gehälter als im letzten Jahr, obwohl man ja eigentlich Gehälter reduzieren wollte. Andererseits muss man dann Kehl zugutehalten, hat er dann im Sommer, im Winter jetzt auch reagiert und mal zwei Leinen ausgepackt, die jetzt nicht so absehbar waren und die auch bisher ganz gut funktionieren, insbesondere Marzen. Ich halte Sancho auch für gut, aber ich glaube, Marzen ist der den größeren Einfluss auf das Spiel des BVB nimmt. Und ja, ich glaube, die tun sich beide nicht viel, ehrlicherweise. Und ich bin sehr froh, dass Sven Mislintat ab übermorgen quasi dann wieder sein Amt als Kaderplaner und Chefscout oder als derjenige, der die Arbeit der Scouting-Abteilung auch wirklich umsetzt, tun darf. Denn das hörte man so rund um Sebastian Kehl, dass er da auch nicht so viel Wert drauf gelegt hat, was die ganzen Scouts für den BVB erarbeitet haben und was sie da so rausgefunden haben. Und er hat sich ja dann doch lieber für die altbekannten Spieler entschieden. Was vielleicht auch von Matthias Sammer kam, der ja gerne dann so ein bisschen mehr Robustheit und ein bisschen mehr, das Wort ist mir gerade entfallen, was ich noch benutzen sollte. Mentalität. Mentalität war das Wort. Mhm. Das große M-Wort in Dortmund, über das man nicht spricht, außer Meisterschaft. dass Matthias Sammer die beiden Sachen quasi so ein bisschen und es ist einfach ein riesiges Konglomerat an Leuten, die irgendwie mitsprechen. aber gefühlt weiß man nicht, wer letzten Endes welchen Hut wie auf hat. Und das ist meine große Hoffnung, dass sich das mit der Bestellung von Lars Ricken als Geschäftsführer Sport auch ab 1. Mai und mit dem Abgang von Hans-Joachim Watzke, der sehr verdient ist, und das möchte ich an der Stelle nochmal betonen, weil er hat diesen Verein vor 20 Jahren vor der Pleite gerettet. Mhm. Punkt. Und auch Hans-Joachim Watzke ist mit dafür verantwortlich, dass der BVB inzwischen da steht, wo er steht. Aber in meinen Augen ist Hans-Joachim Watzke so ein bisschen die Angela Merkel des BVB geworden und hat sich dann sehr lange darauf beschränkt, den Status quo zu verwalten und hat die notwendigen Reformen oder Veränderungen einfach nicht in der Form angegangen, wie sie notwendig gewesen wären. Und ja, ich bin auch ganz froh, dass das Kapitel Hans-Joachim Watzke jetzt zu Ende geht und da mal neuer Wind reinkommt und dass dann hoffentlich, weil den Schuh muss Watzke sich anziehen, klar ist, wer welche Aufgaben übernimmt bei Borussia Dortmund und dass ein Sebastian Kehl im Zweifel über Edin Terzic steht und dass Sebastian Kehl im Zweifel die Entscheidung treffen darf und kann, was denn jetzt passiert. Und wenn Sebastian Kehl mit seinem Scouting-Team und wem auch immer, mit Sven Mislintat in Zukunft, der Meinung ist, hey, Alvarez ist der richtige Spieler, den wir kaufen sollten, dann wird Alvarez gekauft. Egal, ob Terzic sagt, nee, ich würde lieber Emre Can behalten, der ein halbes Jahr guten Fußball gespielt hat.
Ja, aber dann lass doch mal genau über diese Veränderungen im Organigramm sprechen. Also, wir beginnen mal oben, würde ich sagen. Also, Hans-Joachim Watzke, er tritt ab und es wird jetzt dann 3 Geschäftsführer geben, noch bis zum Ende 2025, glaube ich, noch 4, aber dann ist die Zeit von Watzke vorbei. Und eben Lars Ricken ist der Geschäftsführer Sport. Das heißt, er ist quasi in allen sportlichen Belangen ganz, ganz oben im Organigramm. Wie findest du denn erstmal diese Entscheidung für diese Personalie?
Ist das der Moment, wo ich Eigenwerbung für meinen Podcast mache oder antworte ich?
Sehr mal? Gerne.
Also wir haben das auch ausführlich schon in der letzten Folge von Auf Ohren besprochen. Grundsätzlich halte ich das für eine sehr gute Entscheidung, wenn man der Meinung ist, dass man das intern lösen sollen, wollen, würde. Also ich muss ein bisschen ausholen. Kurz, Hans-Joachim Watzke bleibt bis Juni 2025 Vorsitzender der Geschäftsführung, gibt aber den Sportbereich bereits an Lars Ricken ab und ist dann 2025 komplett raus. Und ich glaube, Lars Ricken war jetzt nicht die 1A-Lösung, ehrlicherweise. Ich glaube, der BVB hat schon auch nachgefragt und ein bisschen gegraben an Markus Krösche zum Beispiel, wenn man der Meinung war, okay, der macht einen guten Job. Sicherlich hat man auch mit dem Gedanken gespielt, Sebastian Kehl zu befördern. Aber auch der hat sich ja dann in den letzten Jahren oder in den letzten anderthalb Jahren vielleicht nicht unbedingt aufgedrängt für eine Beförderung, außer jetzt in Interviews, medial, über die Bildzeitung, bei DSF, wie auch immer. Oh, Moment, das heißt Sport 1, Entschuldigung. Ich bin alt.
Wir beide.
Ja, allerdings. Ich glaube, Lars Ricken hat eigentlich von vornherein nicht so den Eindruck erweckt intern, dass er Bock auf diese Position hat, weil er als aktuell Direktor Nachwuchsleistungszentrum und davor, ich weiß nicht, wie seine Position hieß, aber Leiter der Jugendabteilung in Anführungsstrichen, ganz happy damit war, dass er nicht in der ersten Reihe stehen muss. Aber ich glaube, gleichzeitig hat Lars Ricken genau dadurch bewiesen, dass er wahrscheinlich der richtige Mann für den Job ist, weil es eben nicht darum geht, sein Ego und seine Position durchzusetzen, sondern das Bestmögliche für diesen Verein zu schaffen. Und er hat in der Leitung des Nachwuchsleistungszentrums schon bewiesen, dass er einfach gut organisieren kann, dass er gut führen kann und dass er es vielleicht auch ganz gut schafft, verschiedene Egos unter einen Hut zu versammeln. Und ich glaube, damit hat er sich unfreiwillig mehr oder weniger für diesen Job empfohlen und war dann von den internen Lösungen definitiv die beste, die ich mir hätte ausmalen können. Ob es jetzt extern noch andere gegeben hätte, außer Krösche zum Beispiel, weiß ich gar nicht. Da fallen mir jetzt auch keine Namen akut ein.
Hasan Salihamidžić, Oliver Kahn, hallo?
Ja.
Ihr müsst jetzt sein Gesicht sehen, liebe Leute. Geht zu YouTube.
Könnt ihr doch auf YouTube, genau. Genau.
Aber wird dann Lars Ricken derjenige sein, der dann eine sportliche Linie vorgibt? Denn das, was du ja gerade beschrieben hast, ist ja ein Schlingerkurs, den man gefahren ist. Und dann gibt es so verschiedene Labels, die man da drauf passt, aber keins passt zu 100%. Also Borussia Deutschland ist eins, das dann dass man eher ältere, erfahrene Spieler hört. Aber keins dieser Label passt perfekt, weil es war immer ein Mix aus allem. wird Lars Ricken jetzt derjenige, der sagt, okay, so stelle ich mir unsere Kaderplanung, unsere Spielweise, unsere Spielphilosophie und dann auch unsere Trainerpersönlichkeit vor?
Ich hoffe es. Mehr kann ich leider nicht sagen. Also es ist genau das, was ich mir erhoffe und erwünsche aus dieser jetzt dann noch größeren sportlichen Leitung, ehrlich gesagt. Also wir sprachen ja eben davon, dass es Kehl, Terzic, Watzke und Sammer waren. Zukunft sind es ja dann Ricken, Kehl, Mislintat, Terzic und auch Sammer spielt noch eine Rolle. Allerdings wahrscheinlich nicht mehr ganz so einflussreich wie als Berater von Aki Watzke. Wobei er und Lars Ricken ja auch schon 30 Jahre zusammen. Und ja, die sind eng verbandelt und haben früher, man erzählt sich heute noch, haben früher das Zimmer geteilt, wenn es international Champions League ging und so weiter. Ich glaube, die Hinweise nimmt er gerne und die Beratung. Aber ja, das ist genau die Hoffnung, die ich habe, dass wir von diesem Schlingerkurs, den der BVB ja ehrlicherweise, tut mir leid, wenn ich es wieder erwähne, seit Jürgen Klopp so fährt, dass wir da einfach von wegkommen und dass wir so ein bisschen in diese Richtung gehen, okay, wir haben jetzt hier eine Philosophie und die verfolgen wir. Und die verfolgen wir relativ stringent. Und dann holen wir halt auch wieder Rollenspieler mehr als Helden, in Anführungsstrichen. Also, wer hätte damals, als der BVB Lukas Piszczek von Hertha BSC geholt hat, vermutet, dass dieser absteigende Außenstürmer
bester Mann,
bester Außenverteidiger Europas wird für 2-3 Jahre. So. Und genau sowas erhoffe ich mir eigentlich wieder. Deshalb bin ich glücklich, dass Mislintat dabei ist, der für sowas ein Auge hat, der, glaube ich, auch wenn viele das nicht gerne hören, maßgeblichen Anteil am Erfolg des VfB hat aktuell. Und ja, ich habe die Hoffnung, dass das so funktioniert. Dafür spricht auch, dass im Gespräch ist, dass Thomas Broch von Hertha kommt als Nicht-Direktor Nachwuchsleistungszentrum, aber um in den Jugendmannschaften beim BVB eine übergreifende Spielphilosophie zu etablieren. Also es scheint in die richtige Richtung zu gehen. Ob ja, das dann alles so funktioniert, das ja kann ich dir jetzt natürlich nicht versprechen. Aber mein Wunsch wäre es, und dann könnte man
das vielleicht ist überraschend.
Noch, ja, oder? Dann könnte man vielleicht doch mal damit anfangen, Trainer danach auszusuchen, ob sie einen Fußball spielen lassen, der zum vorhandenen Spielermaterial passt, der zu der Philosophie passt, die der Verein anstrebt und so weiter. Und nicht ja von Pressing Klopp zu Ballbesitz Tuchel zu Pressing Bosch zu Ballbesitz Favre zu Pressing
Rose.
Ja, also da war, und dann Terzic, der, ich weiß ehrlicherweise immer noch nicht, was seine Spielphilosophie ist. Ich glaube, er hat zu Beginn sehr, sehr von dem Fundament von Favre noch profitiert und hat dann einfach die Fesseln gelöst, die Lucien Favre vielen dieser Helden angelegt hat. Und jetzt fehlt ihm aber so ein bisschen das Fundament und ja, dementsprechend bringt es nichts, die Fesseln zu lösen.
Also wer sich für Thomas Broich interessiert, da haben wir ja unter anderem Tribünengespräch mit ihm aufgenommen, werde ich nochmal verlinken, genauso wie natürlich eure letzte Folge, das ist ja alles klar, da könnt ihr dann gleich weiterhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber also natürlich wissen wir jetzt nicht, was Lars Ricken, wie seine Vision aussieht, aber wir können natürlich auf das gucken, was er bisher gemacht hat. In leitender Funktion im Nachwuchsleistungszentrum. Gibt es denn da eine Philosophie? Gibt es da eine Handschrift in Anführungszeichen?
Nicht, dass ich wüsste. Sonst hätte man ja Thomas Broch nicht in der Form holen wollen würden. Zumindest ist mir keine bekannt, lass es mich so sagen. Ich will jetzt nicht sagen, die gibt's nicht, aber sie ist mir jetzt nicht bekannt, was auch ein bisschen daran liegt, dass ich mir die U17 und U19 spiele und alles, was da drunter ist, jetzt auch nur dann angucke, wenn ich denke, oh, deutsche Meisterschaftsfinale läuft mal irgendwo auf einem
Streaming-Event-Fan. So.
Ach Max, jetzt willst du mir hier erzählen, dass du neben Bundesliga der Frauen und Bundesliga der Herren auch noch U17 und U19.
Ich bin ja überhaupt kein Fan mehr, aber
noch schlimmer,
du. Ich kenn auch nur einen Menschen in ganz Deutschland, der alle U-Teams guckt. Herzliche Grüße an Napto, den kennst du ja auch noch.
Ja,
das
liebe Grüße.
Einzige, der das noch tut, bis zur U12 runter. Aber das ist ein anderes Thema. Also
jedenfalls, ja. Also vielleicht nicht eine spielerische Philosophie, aber Borussia Dortmund hat das ja schon in den letzten Jahren sehr gut hingekriegt, A, nationale Titel einzufahren. U17 und U19 sind regelmäßig mindestens in der Endrunde, wenn nicht sogar im Finale, wenn nicht sogar deutscher Meister geworden. Und B, auch wenn das so ein bisschen hinten überfällt, Talente zu finden und groß zu machen. Auch wenn sie dann den Sprung vielleicht nicht bei Borussia Dortmund schaffen. Aber Jonas Hofmann kommt vom BVB, Chris Führig kommt vom BVB. Wenn auch jetzt nicht aus kleinsten Jahren, aber die haben zumindest alle mal eine Jugendausbildung beim BVB mitgemacht. Und da gibt's super viele Bundesligaspieler, wenn man sich Kader von Heidenheim oder wem auch immer anguckt, da denkt man mal so, boah krass, die haben alle mal bei uns irgendwie in den U-Mannschaften gespielt. Und dahingehend würde ich schon sagen, dass der BVB eine erfolgreiche Jugendmannschaft oder Jugendarbeit hat und die verantwortet Lars Ricken, ja.
Okay, also das wird jetzt der neue Sportgeschäftsführer mit beratender Tätigkeit von Matthias Sammer und unter ihm ist jetzt dann Sebastian Kehl aufgehängt und der ist Sportdirektor. Das heißt, er ist der Chef von Terzic und steht in welchem Verhältnis dann zu Sven Mislintat, der technischer Direktor ist?
So wie ich das bisher verstanden habe, bleibt Sebastian Kehl auch Chef von Sven Mislintat. Mhm. Allerdings.
Aber beide sind Direktoren.
Ja, aber Direktor Sport ist augenscheinlich noch über dem technischen Direktor. Ich meine, Edin Terzic war auch schon mal technischer Direktor beim BVB, als er in Warteposition gehalten wurde.
Stimmt.
Ich glaube nur, dass sich die Aufgabenbereiche ändern. Ich glaube, damals war es so, dass Terzic quasi nah an der Mannschaft sein sollte und da so ein bisschen das Alltagsgeschäft begleiten sollte, während Kehl die große strategische Planung gemacht hat. Und ich glaube, jetzt dreht sich das so ein bisschen, dass eher Mislintat derjenige ist, der die mittelfristige Kaderplanung übernimmt. Zumindest ist das, was offiziell verkündet wurde. Denn wenn wir über Lars Ricken sprechen, da war klar in der Pressemeldung vom BVB die Aussage, okay, der wird sich zu gegebener Zeit nach Amtsantritt nochmal dazu äußern. Und in einem Nebensatz wurde halt schon relativ deutlich erwähnt, Sven Mislintat wird Kaderplaner. So, und um den Bereich erleichtert er quasi Sebastian Kehl dann in Zukunft oder unterstützt ihn dabei. Das ist, da bin ich mir noch nicht so ganz
oder
sicher.
Oder beraubt ihn seiner Kompetenz, wer weiß.
Genau, das ist noch so ein bisschen das, was, glaube ich, alle da herausfinden wollen oder müssen. Sebastian Kehl hat, habe ich heute noch bei Spox gelesen, vom lieben Justin Kraft, geschrieben, relativ souverän darauf reagiert. Das einzig Souveräne, was er getan hat oder was der BVB an diesem Wochenende getan hat, war das Interview von Sebastian Kehl in Leipzig, wo er dann gesagt hat, ja, im ersten Moment war das schon schockierend und unerwartet, dass er es nicht wird. Wobei er, soweit ich das mitbekommen habe, schon länger weiß, dass er nicht Geschäftsführersport wird. Aber er hat ja relativ offensiv und auch öffentlich darum gebuhlt, diesen Posten zu bekommen. Aber hat sich danach auch klar in den Dienst der Mannschaft gestellt, wie man so schön sagt, und hat gesagt, ja, ich werde Lars jetzt unterstützen und wir arbeiten jetzt zusammen. So, und genau das Gleiche erwarte ich auch von Mislintat, was nicht heißt, dass nicht trotzdem Sebastian Kehl nach Auslaufen seines Vertrages nicht mehr Sportdirektor beim BVB ist. Ich weiß es noch nicht. Also es gibt da, glaube ich, viele Lesarten und viele Interpretationsmöglichkeiten. Entweder es ist die, okay, wir geben jetzt jedem ein Aufgabenfeld, für das er einfach Spezialist ist. Also Kehl darf sich dann um organisatorische Dinge rund um die Mannschaft kümmern und so weiter. Mislintat ist mehr für Scouting zuständig, weil man gesehen hat, okay, das ist eine Schwäche von Kehl. Das kann er nicht so gut. Er ist nicht derjenige, der gut aufs Scouting-Team hört, der Juwelen entdeckt. Denn auch das muss man ja klar konstatieren, ist für Borussia Dortmund notwendig. Wir reden nicht davon, dass es cool wäre, Leute wie Jude Bellingham oder Erling Haaland irgendwo zu finden, sondern der BVB braucht das, um irgendwie in diesem Konzert der Großen mitspielen zu können, weil Mannschaften wie Leverkusen oder Leipzig einfach ganz andere finanzielle Möglichkeiten haben. Und deshalb braucht Borussia Dortmund diese Transfererlöse mittelfristig. Und da hat sich Sebastian Kehl jetzt nicht unbedingt positiv hervorgetan in den letzten 2 Jahren, dass er da Spieler gefunden hat, die man in 2, 3 Jahren teuer verkaufen könnte. Dementsprechend hat man das vielleicht einfach korrigiert und hat gesagt, so wie Terzic gesagt hat, ich brauche hier jemanden, der mir taktische Impulse und Hilfe gibt. Ich brauche einen Co-Trainer. Hat man vielleicht Sebastian Kehl gesagt, dass er jemanden braucht, der für ihn die Kader und Scouting und Transferplanung übernimmt. Und ja, aber es kann auch wirklich eine astreine Entmachtung gewesen sein. Ich weiß es noch nicht. Und ich glaube, das wird sich dann auch noch herauskristallisieren, inwiefern da Egos und Köpfe gegeneinander prallen und inwiefern Lars Ricken es schafft, der ja dann am Ende die Entscheidung treffen muss, aber glaube ich nicht so viel Ego hat an der Stelle, die alle unter einen Hut zu kriegen. Denn das war für mich so in den letzten Jahren so ein bisschen das große Problem beim BVB. Auch diese Saison hat sich's ja Anfang der Saison gezeigt. Während da früher mit einer Stimme gesprochen wurde, hatte man so ein bisschen den Eindruck, dass jetzt hier jeder sein Süppchen kocht und am Ende dann sieht man's auch auf dem Platz, dass da nicht eine Mannschaft steht, sondern dass da viele Einzelspieler stehen. Und das muss sich wieder ändern hin von Heldenfußball hin zu einem System, das mit den entsprechenden Rollenspielern so ausgefüllt wird, dass plötzlich Kevin Großkreuz Weltmeister wird, weil er auf seiner Position bei Borussia Dortmund herausgeragt hat, obwohl er sicherlich nicht der beste Linksaußen der Liga war.
Ja, und jetzt wollen wir mal nicht immer in Extremen denken. Also das ist ja, wobei das immer noch eine der wunderbarsten Anekdoten des deutschen Fußballs ist, dass Kevin Großkreuz schon dachte, er wird eingewechselt und dann Bastian Schweinsteiger gesagt hat, ach, das ist doch nur ein bisschen Blut an meiner Wange, ich spiele jetzt weiter und Großkreuz wieder zurück zur Bank trotten musste, sonst hätte er sogar im Finale noch gespielt. Also wir werden es jetzt natürlich nicht auflösen können. Ich finde schon die Frage interessant, jetzt mal angenommen, ich wäre Marco Reus oder Mats Hummels und würde doch noch irgendwie ein Jahr dranhängen wollen an meinen Vertrag. Mit wem setze ich mich da jetzt gerade hin? Ist das jetzt Kehl plus Missintat ab in 2 Tagen? Ist das jetzt nur Lars Ricken vielleicht sogar? Wobei, wahrscheinlich müsste es ja, ja, keine Ahnung, wer es ist. Wir werden es irgendwie rausfinden. Interessant ist auf jeden Fall, und ich glaube, da reicht aber bloß es zu erwähnen, dass man in den letzten 1,5 Jahren, würde ich sagen, schon relativ viel Dinge immer wieder gehört hat aus dem BVB heraus. Das war schon mal anders. Und diese Entscheidung, jetzt aber Lars Ricken zum Geschäftsführer Sport zu machen, die wiederum kam auch für enge Beobachter überraschend. Also da hat es geklappt, aus welchem Grund auch immer, aber es hat geklappt. Also ich glaube, das kann man mal so im Blick behalten, wie das jetzt dann so weitergehen wird. Ob wir weiter sehr gut darüber informiert sind, welche Spieler ein Trainer gerne hätte und welche ein Sportdirektor gerne hätte oder ob das jetzt vielleicht wieder ein bisschen zurückgeht. Aber wenn wir jetzt über die Rückkehr von Sven Mislintat noch kurz sprechen. Du hast gesagt, ja, es ist essentiell für den BVB, dass man eben diese jungen Spieler entdeckt, die man dann teuer verkaufen kann. Gleichzeitig hat sich ja da aber auch die Situation verändert. Also inzwischen ist das Geschäftsmodell von, ich würde sagen, 30 sehr ambitionierten internationalen Teams und der BVB hat den Vorteil des Track Records und der BVB hat den Vorteil des guten Nachwuchsleistungszentrums, dass man da eben auch schon 17-Jährige reinnehmen kann und man hat sie nicht nur in einer sehr guten Struktur und einem sehr guten Team, sondern man kann ihnen auch sagen, guck mal, Fälle A, B, C, D, E haben es hier auch quasi dann in die Profiabteilung geschafft und diesen Weg sehen wir für dich auch, wenn du eben entsprechend trainierst und so weiter und so fort. Aber dennoch würde ich behaupten, der Vorteil, den der BVB da vor ein paar Jahren hatte, unter Sven Mislintat auch noch, der ist kleiner geworden. Wie denkst du denn darüber?
Man merkt auf jeden Fall, dass die Talente, die man kriegt, entweder schon sehr teuer geworden sind oder schon ja irgendwelche Makel haben, in Anführungsstrichen. Also wenn ich da an Julian Duranville denke, den der BVB verpflichten konnte, für relativ kleines Geld, ich glaube 7 Millionen, 6 Millionen, irgendwie sowas um den Dreh. Der ist gefühlt, hat jetzt 2-mal gespielt bei den Profis. Korrigiere mich gerne, vielleicht waren es auch 3-mal, aber er hat letztes Jahr, letzte Saison, im letzten Spieltag gegen Mainz, wurde er nochmal eingewechselt, hat genau für sehr viel Wirbel gesorgt. Leider nicht erfolgreich. Und dann war er verletzt und ist andauernd irgendwie verletzt. Und das sind halt schon so Makel, genau wie sie bei Jamie Bynoe-Gittens hatten, der auch lange Zeit mit Schulterproblemen ausgefallen ist. Dann war die eine Schulter kaputt, dann war die wieder fit, dann war die andere Schulter kaputt. Dann hat man irgendwann gesagt, komm, wir operieren jetzt einfach beide Schultern, damit wir Ruhe haben an der Stelle. Aber es hat einfach ewig gedauert. Und so Spieler wie ein Haaland, den man ja auch ehrlicherweise aus der Champions League schon geholt hat. Der hat ja
genau, bei Salzburg also so richtig schon entdeckt wurde der auch nicht. Haaland hatte die Optionen aus mehreren Vereinen. Und da war halt dann, das muss man sagen, der BVB war die beste Option. Da hat quasi all die Arbeit der vorherigen Jahre hat beim Haaland-Transfer Früchte getragen, weil er sich für den BVB entschieden hat, aktiv. Aber den musste man nicht scouten. Also das ist so wie eben Benzibaini zu holen. Also ja, okay.
Ja. Aber Bellingham war jetzt, glaube ich, noch jemand, der immerhin 2. englische Liga irgendwo bei Birmingham gespielt hat. Den hat man auch schon sehr lange, ehrlicherweise, auf dem Schirm gehabt. Vielleicht war das sogar noch ein Mislintat eingefädelter Transfer, weil er kam ja, weiß ich nicht.
Vielleicht war das 17, sogar noch dann eine Mislintat, ihn zu holen.
Wow. Ja. Darauf wartest du den ganzen Tag schon, oder?
Nee, dann wäre mein Leben wirklich traurig. Solche fallen mir zum Glück immer noch spontan ein.
So, was war nochmal deine Frage?
Ja, also das ist schwieriger
geworden. Achso, es ist schwieriger geworden, ja, absolut. Du siehst es ja daran zum Beispiel, dass jetzt Chelsea schon die Lone Army, die sie eh schon immer hatten, aber die ist jetzt noch größer geworden. Und da spielen Spieler drin, wo ich gedacht habe, hey, warum? Ihr werdet niemals zum Einsatz kommen für Chelsea. Aber Chelsea kauft die halt erstmal, verleiht die weiter. Und selbst wenn die nie wieder ein Spiel für Chelsea machen, können sie ja trotzdem teuer verkaufen. Und ich glaube, da hat der BVB, wie du schon sagst, einerseits den Track Record, andererseits, glaube ich, auch die Durchlässigkeit, die noch vorhanden ist. Klammer auf, wenn Edin Terzic nicht gerade um seinen Job kämpft und deshalb nur das Bare Minimum macht und das aufstellt, was für ihn am sichersten ist, Klammer zu. Ja, und ich glaube, das zeigt sich ja auch. Also Ian Maatsen hat jetzt auch nur zweite Liga in England gespielt, ist auch ausgeliehen gewesen von eben Chelsea und kann jetzt beim BVB ins Champions-League-Finale einziehen. So, das sind natürlich Stories, mit denen man
ist aber dann halt auch weg, oder?
Es gibt eine Option und ich glaube, abgesehen vom Preis der Option, die ich vielleicht ein bisschen zu hoch halte, oder ist, weiß ich gar nicht, ich glaube, es ist keine Kaufoption, sondern ein Matching-Ride, was auch immer Fabrizio Romano da getwittert hat, ich weiß es nicht genau. Ich halte den Preis, der da aufgerufen wird, für zu hoch, aber letzten Endes müssen wir festhalten, es ist ein Spielermarkt. Und wenn der Spieler sagt, ich fühle mich hier wohl, ich kriege hier Einsatzzeiten, ich kann hier Champions League spielen, ich bin gesetzt, wie auch immer, dann wird der Spieler wahrscheinlich auch sagen, ey, ich will aber nur dahin, ich will nicht zu Birmingham oder zu Aston Villa oder keine Ahnung was, sondern ich will bei Borussia Dortmund spielen. Und da hat der BVB, du sprachst Robert Lewandowski eben an, auch schon mal die missliche Erfahrung gemacht, dass es halt genauso läuft. Da wollte Robert Lewandowski zum FC Bayern und selbst als Watzke und Perez, Florentino Perez von Real Madrid, sich da im Hinterzimmer nochmal getroffen haben, gesagt haben, komm, jetzt gib uns doch mal ein paar hundert Millionen für den, hat Lewandowski gesagt, nö, will ich nicht. Ich bleib halt bei Bayern. So, oder ich habe hier mein Wort gegeben, ich gehe zu Bayern. Und dann hat der BVB null Ablöse gesehen und ja. Also das ist vielleicht die Hoffnung und dafür wäre dann natürlich hilfreich, wenn man eine Philosophie hat und wenn man als Verein irgendwie eine Geschichte erzählen kann, die Spieler dazu bringt, hier auch ihre Zukunft zu sehen. Sei es die Geschichte, dass man sagt, hey, wenn du 3 Jahre bei uns spielst, danach spielst du um den Ballon d'Or, weil du zu Real Madrid gehst und der beste Fußballer der Welt wirst oder du knackst den Premier League-Torrekord oder wie auch immer. Also die Storys haben wir. Oder man erzählt vielleicht sogar die Geschichte, wenn du mehr als 3 Jahre bleibst, könnten wir eben mal wieder ein Champions-League-Finale einziehen. Das wäre eine Geschichte, die mir persönlich ein bisschen lieber wäre, die man den allen mal erzählen sollte, aber die Glaubwürdigkeit ist da vielleicht auch nicht ganz so groß.
Ja, es ist lustig, weil ich glaube, wir haben exakt diesen Part, den haben wir schon mal besprochen, aber das ist jetzt schon Jahre her im Rasenfunk.
Es hat sich auch nichts geändert beim BVB. Nee,
es hat sich eine Sache geändert, weil damals hast du gesagt, dass die Geschichte, die man erzählen muss, ist, du spielst hier vor den besten Fans im Geistenstadion der Welt, die voll hinter euch stehen und ich meine, ich will jetzt nicht so tun, als hättest du quasi gerade das Gegenteil gesagt, das ist ja Quatsch, es geht ja Hand in Hand, aber es ist halt schon interessant. Damals war das noch so die Geschichte, die man erzählt hat, Mensch, du kannst hier vor der größten Stehtribüne und schau dir an, wie geil das ist und man hat ja auch damals manche Spieler genau mit solchen Videos unter anderem davon überzeugt und jetzt hat sich die Geschichte gewandelt. Jetzt ist klar, ich würde auch von Bellingham erzählen und würde sagen, hier guck mal Haaland, weißt du, wer ihn wirklich groß gemacht hat? Die Geschichte würde ich auch erzählen, aber ist schon interessant, weil
anders, ja. die weichen Faktoren würde ich natürlich immer noch erzählen, aber wie du sagtest, jetzt musst du halt auch hartere Faktoren bringen, weil sonst sagt Chelsea halt, ja, ich konter deine weichen Faktoren mit 15 Millionen Dollar Euro. Nee, warte, Pfund, Entschuldigung. Das war die Währung, die man da außen bezahlt. Ja, also das ist halt das Problem. Und ich glaube, so leid es mir tut und so ungern ich das zugebe, Fußball ist halt ein Geschäft. Und wenn du da einem Spieler erzählst, hey, guck mal, so magische Nächte wie gegen Atletico, sicherlich eines der besten Heimspiele der letzten 15 Jahre. Das passiert halt nicht also passiert ja nur einmal alle 15 Jahre gefühlt. Und dementsprechend kannst du die Geschichte glaubhaft erzählen? Und ich glaube, das hat uns auch viel gebracht, wenn ich höre, was englische Kommentatoren und englische Experten über diesen Abend im Westfalenstadion erzählen. Aber umgekehrt wird das nicht ausreichend sein, wenn da jemand kommt und dem Spieler sagt, ja, okay, du kannst das Dreifache bei mir verdienen. Du sitzt dann halt auf der Bank oder wirst ausgeliehen nach Arnheim oder keine Ahnung wohin. Aber du verdienst halt das Dreifache von dem, was der BVB dir bietet.
Ja gut, jetzt müssen wir aber auch nicht so tun, als ob der BVB gar nichts zahlen würde. Das ist ja im Liga-Vergleich.
Er zahlt zu viel Geld an die falschen Leute. Ja. Keine Sorge.
Und wie ist denn das mit den weichen Faktoren? Also wir müssen gleich nochmal zu Sven Mislintat zurückkommen. Aber sind die denn noch so gleich geblieben? Denn ich habe ganz unterschiedliche Dinge in den letzten 2, 3 Jahren gehört über Stimmung im Stadion, über die Art und Weise, wie sich die Besetzung der Haupttribüne vor allem verändert hat. Wie siehst du's?
Jetzt muss ich neugierig nachfragen, was hast du denn so gehört? Weil dann kann ich da besser drauf antworten, als dir jetzt
grundsätzlich. Also ich habe jetzt schon mehrfach von Menschen gehört, dass sie auswärts nach Dortmund gefahren sind, und damit meine ich jetzt nicht Bayern-Fans, sondern die von anderen Vereinen, die enttäuscht waren von der Stimmung. Ich weiß von einigen Menschen aus dem BVB-Umfeld, dass es manchmal, also diese Momente, früher war es, was Dortmund ausgezeichnet hat, war, dass auf jedem Platz eigentlich gesungen wurde und mitgesungen wurde und man die Lieder kennt. Das soll jetzt nicht mehr so sein. Und ich habe auch schon festgestellt, dass es Spiele gibt, in denen diese Wucht, die dieses Stadion entwickeln kann, fast komplett weg ist. Also ich gebe zu, dass es natürlich eine kalte Dusche war gegen Hoffenheim zu Hause, dieses 2:3. Aber da war ja auch noch wahnsinnig viel Zeit zu spielen. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt, ich meine, am TV muss man immer sehr vorsichtig sein, weil man es wirklich nur auch falsch wiedergegeben bekommen hat. Aber da hatte ich das Gefühl, es kommt jetzt gar keine Reaktion. Und das gab es ja früher manchmal schon von den Rängen.
Ich glaube, da spielen verschiedene Punkte mit rein. Der erste ist, ich glaube, es war schon ewig nicht mehr so, dass alle im Stadion alle Texte kannten und mitgesungen haben. Das ist bei 80.000 einfach nicht der Fall. Und dementsprechend kann ich jeden Gästefan verstehen, der zu uns kommt und sagt, boah, das ist ja gar nicht so laut, wie ich es erwartet habe. Ja, weil man muss sich das mal vorstellen, bei uns stehen auf der Südtribüne so viele Leute, wie in Leverkusen im kompletten Stadion sind. So, und dementsprechend ist das halt ein bisschen verteilt und dann wird sehr viel von dem Schall auch geschluckt, bis der am Gästeblock ankommt und so weiter. Und auch auf der Südtribüne, die Leute haben alle nicht mehr unbedingt Bock. Woher das kommt, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, ist halt so ein bisschen Erwartungshaltung, Enttäuschung, Nicht-Enttäuschung. Ja, wie soll ich sagen? Ich habe mich früher immer sehr darüber amüsiert, wenn bei den Blauen zur Halbzeit gepfiffen wurde, weil sie nicht geführt haben. Und ist beim BVB zum Glück noch nicht der Fall, aber es gibt auch Spiele, da könnte das passieren. Einfach, weil man natürlich als zweiter Leuchtturm der Bundesliga und bla bla bla, wir kennen alle die Phrasen und Bezeichnungen, wie der BVB genannt werden muss und soll und was er ist. Als zweitgrößter vom Etat her Verein der Liga sind natürlich die Erwartungen, dass du eigentlich jedes Heimspiel gewinnst. Und dementsprechend sind so Nächte wie gegen Atletico was Besonderes, weil da Erwartungen übertroffen werden. Ja. Weil da gehst du nicht mit der Erwartung ins Spiel, okay, wir gewinnen, sondern du gehst in dieses Spiel und denkst, de facto sind wir gerade ausgeschieden und es kann nur nach oben gehen. Mhm. Und genau so funktioniert es halt in den meisten Bundesligaspielen nicht. Und ja, dann kommt halt so ein Spiel wie gegen Hoffenheim. Ich glaube, da war auch einfach die Luft raus. Da war, fehlte der Glaube, ehrlicherweise. Also gegen Atletico war es ja genau andersrum. Da hat Atletico auch. Wir haben 2:0 geführt. Wir waren zur Halbzeit schon, wir haben schon über Wembley gesprochen im Blog. Und dann machen die halt irgendwie diese 2 Tore. Das erste kriegen sie geschenkt und das zweite eigentlich auch, ehrlicherweise. Und dann plötzlich bist du draußen. Und dann kam aber die Trotzreaktion, weil du vorher halt im Spiel gemerkt hast, okay, diese Mannschaft kann heute. Da die Mannschaft des BVB aber so wankelmütig ist, ist der Glaube leider nicht immer da, dass sie heute kann. Und dann gibt's halt auch Spiele, wo du denkst, okay, ey, jetzt, heute raffen, das wird nichts. Sie raffen's nicht mehr. Es geht nicht mehr. Ich glaube, es war gegen den VfB auch ähnlich. Da stand ich auch im Block und dachte, die können heute 4 Stunden spielen. Sie schießen kein Tor. Und die anderen haben halt 1 gemacht. Und so ist das manchmal. Und das finde ich auch menschlich. Und so sind Emotionen im Stadion. Und von daher finde ich das nicht dramatisch, aber ja, ich habe kein Aber.
Naja, es ist ja auch eine normale Entwicklung und das ist ja auch Quatsch jetzt. Also natürlich war es vor ein paar Jahren geiler, weil man mit einer anderen Erwartungshaltung hinkam und dann positiv überrascht wurde. Aber sollen wir jetzt dann dem Erfolg, den der BVB hatte in den letzten Jahren, und den hatte er ja, soll man ihm dem jetzt als Malus eintragen, weil man deswegen mit einer besseren Erwartungshaltung kommt? Ich glaube, dass halt, zumindest ist das mein Empfinden, man bekommt sehr viel Feedback auf alles, was man zum BVB sagt im Rasenfunk. Es ist immer noch eins der Teams, also niemand ist so schnell beleidigt wie BVB-Fans. Na doch, HSV.
Frankfurter.
Und, ja, stimmt, Frankfurter auch. Ja, nee, es gibt aktuell sind wirklich so ein paar Fanbases. Aber beim BVB ist es wirklich durchgängig. Das heißt, ich kriege immer ganz gut ein Stimmungsbild. Und zwar sowohl, wenn ich positive Dinge sage, als auch, wenn ich negative Dinge sage. Und sowohl von Leuten, die den Rasenfunk kennen, aber es kommen auch Leute, die mich als Bayern-Sau beschimpfen, weil sie irgendwie irgendwas nicht mitbekommen haben, was in den letzten Jahren dann vielleicht noch passiert ist. Und da habe ich schon oft den Eindruck gehabt, dass es so eine Grundenttäuschung gibt bei vielen Fans, die ich ja auch total nachvollziehen kann, weil du warst so oft nah dran, am allerschlimmsten natürlich in der letzten Saison, und das war wirklich ein Drama auf allen Ebenen, das hätte wirklich nicht sein müssen. Und dann kann ich auch verstehen, dass du frustriert bist, weil du auch das Gefühl hast, es wird ja nie gut werden. Es wird ja nie besser werden. Vielleicht ist deswegen so ein Atletico-Spiel so toll, weil das war mal gut. Das war einfach mal, ich habe das Spiel auch gesehen und ich war komplett emotionalisiert. Das war so geil einfach. Dafür ist man doch Fußballfan, dass man einfach solche Spiele hat. Und Gott sei Dank haben sie das 4-2 gemacht und Gott sei Dank haben sie keins mehr kassiert. Ich hatte bis zum Schluss hatte ich Angst vor dem 4-3 und dass es in die Verlängerung geht, weil es ist halt doch irgendwie noch Atletico. Aber es ist ja alles gut gegangen und dann ist es ja ein perfekter Tag. Aber diese Enttäuschung, diese Grundenttäuschung, die ist so hoch und ich glaube, die entlädt sich dann eben auch, wenn man zum Beispiel über Edin Terzic spricht, wo es eben wirklich zwei Lager zu geben scheint. Es gibt diejenigen, die Edin Terzic einen fürchterlichen Trainer finden und die dafür gute Argumente auch haben. Und es gibt aber diejenigen, die sagen, Edin Terzic ist genau der richtige Trainer und die dafür auch gute Gründe finden können. Ich meine, unter anderem Punkteschnitt. Also wenn du schon Jürgen Klopp immer zitierst, dann muss man schon sagen, Edin Terzic in beiden Amtszeiten, die er bisher hatte, besserer Punkteschnitt als Jürgen Klopp.
Ja, muss man aber dazu sagen, Jürgen Klopp hat den BVB auf Platz 13 übernommen 2008 und ihn dann...
Jetzt hörst du auf, wie meine Statistik. Auch besser als Ottmar Hitzfeld. Aber ja, ich weiß
nicht, was du weißt. Ja, das gleiche Problem. Ich habe genau diese Diskussion letztens noch auf der Rückfahrt von irgendeinem Heimspiel geführt und dann dachte ich so, boah, krass, Edin Terzic. Und dann kam der Einwand, vollkommen berechtigt, ja, Edin Terzic hat den BVB aber übernommen, als er quasi zweitbester Verein in Deutschland war und führt ihn jetzt auch, seit er zweitbester Verein in Deutschland sein sollte. Dementsprechend vielleicht nicht ganz vergleichbar. Aber ja, eben, also ergebnismäßig ist es genau richtig. Und ich glaube, es ist auch genauso, wie du sagst, dass da so eine Grund, ich weiß nicht, ob es Grundenttäuschung ist, aber die Erwartungshaltung ist halt schwer zu befriedigen. Borussia Dortmund ist in dieser Zwickmühle. Du kannst eigentlich nur positiv überraschen, wenn du einen Titel gewinnst. Und alles andere ist schon, in Anführungsstrichen, enttäuschend. Ich glaube, da würde helfen, wenn wir ansehnlicheren Fußball spielen würden mit,
ja, guter Punkt,
Spielern, denen man auch mal was verzeiht. Also ich glaube, ein großes Faustpfand aus der Klopp-Zeit war, dass du das Gefühl hattest, da laufen halt 11 A-Junioren auf dem Platz rum. Und wenn dann mal ein Ball ins Aus ging, dann war das okay. Aber wenn du heute Champions-League-Sieger Niklas Süle siehst und der spielt einen Fehlpass, dann denkst du dir halt, ey, du hast die verdammte Champions League gewonnen und kostest 8 Millionen Euro im Jahr. Von dir erwarte ich mehr. So, und das ist halt einfach eine Erwartungshaltung und ein Level, wo die Wahrscheinlichkeit, enttäuscht zu werden, deutlich größer ist als die Wahrscheinlichkeit, positiv überrascht zu werden. Und da müsste der BVB entweder kaderseitig dran, indem man sagt, okay, wir bauen jetzt wirklich auf die Jugend, weil dadurch holen wir uns mehr Kredit bei den Fans. Oder fußballerisch, indem man sagt, wir spielen geilen Fußball und wenn das Spiel dann mal 4-3 ausgeht, Thomas Schaafs Bremen damals, da war halt geil anzusehen, dann konnte man in die Richtung kippen, aber war halt immer ein Spektakel. Aktuell haben wir weder guten Fußball noch irgendwelche mitreißenden Spieler oder sowas und ja, man erwartet halt eigentlich nur, dass da die ganzen erwachsenen Berufsfußballer funktionieren, weil sie sind ja alle Nationalspieler gewesen, muss man ja bei den Deutschen auch dazu sagen. Und ja, dementsprechend verstehe ich total, dass die Enttäuschung deutlich näher ist als die Ekstase und deshalb freue ich mich auch sehr über das Paris-Spiel oder auf das Paris-Spiel übermorgen und nächste Woche.
Ja, im Grunde bräuchte Dortmund sowas wie Hertha BSC mit dem Berliner Weg, wo ja zwei Komponenten zusammengefallen sind. Das eine ist, dass du eine schon funktionierende Jugendarbeit wertschätzt, wenn auch natürlich in ganz anderen Rahmenbedingungen. Also es ist schwieriger, das in der Champions League zu etablieren als in der zweiten Liga, das ist mir schon klar. Und die zweite Komponente, die noch mit dazugekommen ist, dass du eine Figur hast, auf die sich dann doch sehr viele einigen können im Verein, die anders ist. Mit Kai Bernstein haben wir ja auch ausführlich im Tribünengespräch aufgearbeitet und hinter dem man nicht sich vereinen kann. Und da, glaube ich, schlägt sich ja wieder die Brücke zu Lars Ricken, dass man schon den Eindruck hat, wenn Lars Ricken jetzt käme und sagen würde, also Leute, Folgendes, ich habe mir das jetzt ja all die Jahre angeguckt und niemand versteht Nachwuchsfußball besser als ich und das ist jetzt unser neuer Weg und wir werden jetzt ein paar junge Leute ranführen, aber das wird richtig gut, auch wenn wir zwischendurch dafür mal auf die Mütze kriegen und das ist übrigens der Trainer, mit dem wir es machen und wenn er sagen sollte, Edin Terzic ist der Trainer, dann glaube ich, hätte das auch schon mal eine Bedeutung. Das müsste eigentlich das sein, was er jetzt bringen kann.
Sehr gerne. Ruf ihn an, dann weiß er, was er übermorgen zu erzählen hat.
Aber auf der anderen Seite, und damit kommen wir jetzt wieder zurück zu Sven Mislintat, weil das ist nämlich die Sache, die ich am BVB nicht so ganz verstehe, weil man da auch sich zum Beispiel dem FC Bayern so ähnlich ist und ich finde, so doll ist es gar nicht, in vielen Bereichen ähnlich zum FC Bayern zu sein. Und zwar auf der einen Seite der Blick nach vorne, jetzt was Progressives, auch eine kreative Lösung mit Lars Ricken jetzt als neuem Geschäftsführer, mit all den Problemen, die wir aber schon, oder möglichen Problemen, die wir schon angesprochen haben. Auf der anderen Seite aber auch ständig Rückholaktionen. Also vorhin, als du gesagt hast, Jadon Sancho war eine überraschende Leihe, habe ich schon kurz überlegt, ob ich reingehe, habe ich gedacht, nee, das spare ich mir. Und jetzt ja auch Sven Mislintat, das ist ja dasselbe. Warum holt man immer wieder Leute, die früher mal funktioniert haben, zurück? Ist das nicht vielleicht auch ein Problem? Denn vorhin bei Edin Terzic haben wir zum Beispiel über das Schmoren im eigenen Saft gesprochen. Was ist es denn anderes, wenn man jetzt Sven Mislintat zurückholt?
Ich glaube, im Vergleich zu Spielern, wo ich dir absolut recht geben würde, da bin ich, also für mich hätten wir Sancho nicht zurückholen müssen, wenn wir eine andere Alternative gehabt hätten, günstig an jemanden zu kommen, von dessen Qualität wir so überzeugt waren, wie von der von Jadon Sancho. Sonst hat sich das eigentlich, bis auf Mats Hummels, ehrlicherweise, ist das nie aufgegangen. Als wir Nuri Sahin zurückgeholt haben, nicht. Als wir Shinji Kagawa zurückgeholt haben, nicht. Selbst Mario Götze, der Deutschland immerhin zum WM-Titel geschossen hat, hat hier dann seinen Frieden und sein Glück nicht mehr gefunden. Deshalb würde ich dir da recht geben. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Ich glaube, Sven Mislintat bringt halt in seiner Rolle und Position so viele Dinge mit, wo es wertvoll ist, was er mitbringt. Ich glaube, als Scout oder Spieler, Berater oder dann auch Kaderplaner, du brauchst einfach ein Netzwerk an Kontakten, an Menschen, die du kennst. Und ich glaube, das ist der Unterschied, den ich machen würde, wo ich sagen würde, ja, der ist in seiner Funktion so sinnvoll und der ist damals ja auch nicht gegangen, weil er glaubte, der BVB sei nicht mehr gut genug für ihn, wie das die ganzen Spieler getan haben, sondern er ist gegangen, weil Thomas Tuchel und er irgendwie nicht zusammen konnten. Und der BVB dann vielleicht auch einfach sich auf die Seite des Falschen gestellt hat, retrospektiv. Und ich glaube, dahingehend wäre das eine Position, die ich anders bewerten würde, wo ich einfach der Meinung bin, seine Qualität ist überzeugend und in der Position, in der er arbeitet, bringt er das mit, was man braucht. Da wäre mir ja fast egal, ob er zurückkommt oder nicht. Wenn man jetzt einen externen gehabt hätte, der einen ähnlichen Track Record gehabt hätte, wo man wüsste, okay, der holt jemanden aus der zweiten japanischen Liga, den wir danach für 50 Millionen an Manchester United verkaufen können, dann hätte man den vielleicht auch genommen, wenn man ihn denn davon hätte überzeugen können, bei Borussia Dortmund zu arbeiten. Weil das ist dann, glaube ich, auch noch ein Teil der Geschichte, dass man Markus Krösche, an dem man ja augenscheinlich gebaggert hat, nicht bekommen hat, lag sicherlich daran, dass Eintracht ihn nicht gehen lassen wollte. Ich glaube aber vor allem daran, dass Krösche nicht so sehr wollte, dass er die Eintracht dafür verlassen hätte. Und das ist vielleicht bei Mislintat, der in Dortmund geboren ist, der in Dortmund aufgewachsen ist, der nach Hause kommt, so doof es klingt und so kitschig es immer klingt, wenn man das bei Spielern dann so sagt, einfach ein Argument, mit dem man ihn holen konnte und wo man dann auch jemanden bekommen hat, von dem man wusste, der bringt die Qualifikationen mit, die wir benötigen, der bringt das Know-how mit, das wir benötigen und wir bauen ein neues Framework drumherum, wo wir ihn so einsortieren, dass er dann vielleicht auch nicht so viel Schaden anrichten kann wie bei Ajax oder wie auch immer. Und da kriegt man, glaube ich, Genie und Wahnsinn ganz gut koordiniert. Aber in anderen, also ich hätte jetzt, wenn es nicht Lars Ricken geworden wäre, gerne einen externen Geschäftsführersport gesehen, um genau auch mal diesen neuen Impuls zu bekommen. Weil ich da aber auch einfach von der Qualität der vorhandenen Leute nicht so überzeugt war, dass ich gedacht hätte, ja, bitte macht Sebastian Kehl zum Geschäftsführer. Ich bin sehr froh, dass das nicht so gekommen ist. Und dementsprechend hätte ich da total gut gefunden, wenn jemand Externes gekommen wäre. Und deshalb sagte ich ja am Anfang, ich glaube, Lars Ricken ist nicht die 1A-Lösung, aber von den verfügbaren Lösungen, die mir am besten gefällt.
Und glaubst du, dass wenn Mislintat einfach genauso weitermachen wird wie beim VfB Stuttgart und wie vorher beim BVB, ich meine, die Zeit bei Ajax war ja so kurz, dass man die eigentlich kaum bewerten kann. Also sprich, sehr viel auf Jugend setzen und vielleicht auch manchmal zu viel, weil das ist ja auch ein interessanter Schlingerkurs, den man fährt. Wir haben es quasi vorhin schon spielphilosophisch aufgedröselt mit Ballbesitz versus Gegenpressing und Pressing-Fußball. Und im Grunde hat man es ja bei den Transfers auch. Man war auf Diamantenjagd ganz lange, dann hat man irgendwann versucht, Borussia Deutschland zu bauen, hat leider Borussia Ex-Deutschland damit gebaut und hat ja dann ist dann in so eine Art Win-Now-Modus gegangen, indem man eben etablierte Spieler schon geholt hat, die letzten Puzzlesteine sein sollen. Wird es jetzt ein Mix aus beiden werden? Wird es jetzt eine Rolle rückwärts? Und wie lange wird das überhaupt dauern, diesen Umbruch, diese Neuausrichtung hinzubekommen. Denn wir haben im Forum hat zum Beispiel Rob Chang, der einen langen Beitrag zugeschrieben, wo er eigentlich ganz gut hergeleitet hat, dass das jetzt auch wirklich ein ungünstiger Zeitpunkt ist für so große strukturelle Veränderungen, weil eben viele Verträge ausläufen, Hummels, Reus, weil Füllkrug, Can, Sabitzer, die sind schon alle 30 oder älter. Das heißt, man hat da schon gewisse Spieler, die wegbrechen werden. Gleichzeitig muss man ja eigentlich die Entscheidung jetzt schon gefällt haben, auch zum Beispiel was Terzic angeht. Da musst du aber auch schon über Spielphilosophie nachgedacht haben. Also das ist jetzt schon auch alles dafür, dass wir über eine Saison sprechen, in der man wahrscheinlich nur durch etwas Glück, das man auch selber erarbeitet hat, aber als Fünfter noch Champions League spielt. Das ist schon alles ganz schön heikel gerade beim BVB.
Ich habe eben schon gesagt, für mich hat Hans-Joachim Watzke das einfach verschleppt über Jahre. Also das hätte viel früher passieren müssen und irgendwie hat es nicht, weil man immer dieses Ziel hatte, ja, wir sind doch Vierter, wir spielen noch Champions League, ist doch alles okay. Ja, ist vielleicht okay, kurzfristig, aber halt nicht langfristig. Ja, und dann haben wir doch den DFB-Pokal gewonnen, ist doch cool. Und ja, wir waren nur ein Tor weg von der deutschen Meisterschaft, wo ich niemandem wirklich was absprechen möchte, aber das war ja jetzt auch nicht unbedingt eine starke Bayern-Saison letztes Jahr. Das muss man ja ehrlicherweise so sehen. Und dementsprechend ist das, glaube ich, einfach verschleppt worden, bis jetzt irgendwann die Erkenntnis kam, okay, weiter kann Aki Watzke es nicht verschleppen. Und jetzt muss gerade holterdiepolter gefühlt alles passieren, weil, wie du sagst, es ist eigentlich ein schlechter Zeitpunkt, aber die Zeitpunkte werden auch nicht mehr besser, ehrlicherweise, wenn du jetzt nicht handelst. Es ist wie bei der Klimakatastrophe für uns alle. Wir können uns alle vornehmen, ja, aber nächstes Jahr kaufe ich mir ein E-Auto, aber es wäre schon viel besser, vorgestern ein E-Auto gekauft zu haben, quasi, und so weiter. Also deshalb bin ich relativ froh, dass es überhaupt endlich passiert und habe dann die Hoffnung, um den ersten Teil deiner Frage zu beantworten, dass es eine gesündere Mischung wird als aktuell, weil ja, es sind viel zu viele alte Spieler in der Blüte oder eben nicht mehr Blüte ihrer Karriere beim BVB, für die man auch alle kein Geld mehr sehen wird, die man nicht mehr zu Geld machen kann. Mhm. Also kannst ja froh sein, wenn dir für Allaire noch jemand 10 Millionen Euro geben würde, wobei ich persönlich lieber Allaire als Füllkrug behalten würde, aber das ist auch wieder eine andere Sache. Und dementsprechend schwierig wird das und dementsprechend dringend brauchen wir jemanden wie Mislintat, das in Anführungsstrichen Diamantenauge, der halt günstig Spieler findet, die man vielleicht in 2 Jahren wieder zu Geld machen kann, um eben dieses Hamsterrad am Laufen zu halten, in dem der BVB so ein bisschen gefangen ist, in dem er Geld einnehmen muss, um Geld auszugeben, um seine Position zu halten, weil eben kein Investor dahinter steht und ja, ehrlicherweise der deutsche Fußball ja dann auch eher auf dem absteigenden Ast ist, zumindest was das Geld angeht, was reinkommt. Mhm. Nicht sportlich, da möchte ich Leverkusen tatsächlich mal europaweit und positiv hervorheben, aber finanziell mit Saudi-Arabien, mit wem alles noch, der da Geld reinbuttert, sämtliche Scheichs und Investoren. Da hat die Bundesliga mit 50 plus 1 bewusst schwer, aber da sind wir wieder bei der Geschichte, die man erzählen müsste als Bundesliga und nicht sagen müsste, hey, bei uns kann man auch gutes Geld verdienen, sondern wir haben die geilen Stadien. Und guck dir mal an, zweite Liga Zuschauerschnitt höher als erste Liga, wie geil das hier ist.
Ja, vor allem, das ist ja der große Unterschied. Wenn 50 plus 1 jetzt weg wäre, dann hätte ja der BVB auf jeden Fall wahrscheinlich mehrere große Investoren, wahrscheinlich irgendein Milliardär hätte sich dann dem BVB zugelegt oder ein Scheichtum oder irgendwas. Und dann hätten wir jetzt wahrscheinlich all das, was wir jetzt gerade besprochen haben, wäre immer die Klammer dran gewesen, ja, wenn die das so wollen. Man weiß es nicht, ob die jetzt vielleicht, und da ist es doch besser, dass man jetzt sagen kann, naja gut, ihr habt ja eine Jahreshauptversammlung und so weiter, da kann man seinen Unmut äußern. Wir müssen jetzt auch nicht so tun, als ob die Fußball-RG irgendwie weisungsgebunden an den e.V. wäre.
Aber es gibt KGAA halt bitte, ja. KGAA, und theoretisch ist es so, dass der Präsident des e.V. der mächtigste Mann beim BVB ist. Er könnte, also wenn Dr. Reinhold Luno wollte, dann könnte er morgen die Geschäftsführung der KGAA austauschen.
Und ich hätte nicht mal seinen Namen jetzt aus dem Kopf gewusst. Das zeigt schon, wie mächtig er wirklich ist. Die mächtigsten Leute, die kennt man ja nicht. Nein, aber
ab übernächstem Jahr Hans-Joachim Watzke wahrscheinlich von daher.
Das kommt natürlich wie aus dem Nichts. Das Aki Watzke, das war mir tatsächlich schon bewusst. Aber egal, ich meine, nur diese kleine Wolte wollte ich dann noch machen, haha. Aber es ist trotzdem, es ist eine total interessante Situation beim BVB. Und ich muss auch sagen, es ist als Berichterstattender schwierig, adäquat über Dortmund zu sprechen, weil es gibt natürlich viele Dinge zu kritisieren und es gibt auch eine langfristige Entwicklung, die schon eher Richtung Stagnation, vielleicht sogar Absprung verweist. Und ich glaube, man kann froh sein, dass man jetzt irgendwie, dass von hinten keiner Druck gemacht hat. Also, dass man so irre weit vor Frankfurt ist. Herzlichen Dank. Vielleicht war das der Masterplan von Krösche. Er sagt Dortmund zwar ab, aber er sorgt auch dafür, dass da kein Druck von hinten kommt. Also diese 12 Punkte, das ist ja irre. Aus beiden Richtungen gedacht.
Aber bezieht immerhin, sich aber auch auf die ganze Liga, ne? Wenn man sich anguckt, ja. Letztens noch ein Zitat gelesen, früher brauchte man 40 Punkte, um die Liga zu halten. Dieses Jahr
bist du mit 40 Punkten quasi.
Ja, eben.
Ja, das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite ist es schon auch so, dass man eine gewisse fehlende Richtung beim BVB erkennt. Also schon seit mehreren Jahren kann man in allen Bereichen eigentlich die Frage stellen, wofür steht ihr eigentlich? Und man bekommt eigentlich oft nur noch so Marketing-Antworten. Ein ganz ähnliches Problem übrigens, wie es beim FC Bayern ist, wo auch ganz lange keine Richtung vorgegeben war. Und weil man halt die besten Spieler hat, hat es halt immer für die Bundesliga gereicht. Aber sag mir mal, wofür der FC Bayern steht, außer eine Marketing-Phrase zu verwenden. Ja, keine Ahnung, Erfolg? Ist das, was für das mit stehen kann? Also das ist ja total, total. Und in einem ganz ähnlichen Fall ist der BVB auch gerade drin und ich bin total gespannt, wo Lars Ricken das hin entwickelt. Das Ding ist, es muss jetzt halt nur sehr, sehr schnell gehen und es müssen eigentlich gewisse Dinge jetzt ganz schnell entschieden werden. Eigentlich müsste Lars Ricken jetzt schon wissen, welchen Fußball soll der BVB spielen und vom Fußball aus müsste dann alles gedacht werden. Die Trainerposition, die Spieler, Vertragsverlängerung, Neuverpflichtung, wie sieht der Kader nächste Saison aus, übernächste und überübernächste. Eigentlich müsste das daraus gedacht werden. Und ich würde so gerne wissen, was in der Arbeitsmappe von Lars Ricken da schon drinsteht, dahingehend. Oder ob er sich da jetzt erstmal hinsetzt und sich denkt, ja gut, also der Matthias wird mich schon beraten und dann schauen wir mal weiter.
Ich kann es dir leider nicht sagen, weil ich dir auch bis zur Verkündung nicht sagen konnte, dass Lars Ricken Geschäftsführer Sport wird. Also das ist, wie du eben so schön sagtest, diesmal sehr, sehr eng geblieben und sehr, sehr leise gewesen. Und deshalb dringt da auch noch nicht so viel nach außen, wie das vielleicht bei anderen Personalentscheidungen der Fall war. Aber alle, die es nicht auf YouTube sehen, ich habe Max gerade sehr, sehr eifrig zustimmend zugenickt, als er das alles gesagt hat. Also ich sehe das genauso. Es muss eine Idee her, wofür der BVB stehen soll und alles muss dieser Idee untergeordnet werden und dann muss entschieden werden, wer die richtigen Leute sind, um diese Idee mit Leben zu füllen.
Und wir werden uns anschauen, was da passiert, aber vielleicht gibt es ja Licht am Horizont. Also wie gesagt, die sportliche Bilanz ist ja eigentlich eine gute. Es gibt halt diese immerwährenden Enttäuschungen, aber das passiert anderen Teams auch. Schau dir an, wie dein heiliger Jürgen Klopp gerade mit Liverpool die Saison weggeschmissen hat. Natürlich nicht genau vergleichbar, aber was ich dazu sagen will, ist, für jeden Gewinner im Fußball, und das ist halt leider in Deutschland sehr, sehr oft der FC Bayern, gibt es halt jetzt nicht 17 Leute, die verloren haben, weil die wollten nicht alle Meister werden, realistisch, aber 3, 4 sind es schon. Und für jede Positivgeschichte, in dem Fall der VfB Stuttgart oder Leverkusen, gibt es halt mindestens 4, 5 Vereine, die sich denken, warum haben wir denn nicht dasselbe gemacht? Und du kannst es aber immer aus der Praxis heraus begründen. Da habe ich mit Sebastian Wessling im letzten Fokus lange drüber gesprochen. Die Transfers, die Leverkusen gemacht hat, die waren alle aus verschiedenen Gründen zum jeweiligen Zeitpunkt gar nicht auf der Platte von Borussia Dortmund. Der Einzige, wo man vielleicht sagen könnte, hättet ihr überlegen können, ist Grimaldo, aber da hatte man sich halt auf Bensebaini festgelegt. Ja, okay, also hätten wir zwar jetzt wahrscheinlich im Frühjahr auch nicht gesagt, Mensch, was ist das denn für ein Riesenfehler? Das passiert halt. Deswegen.
Ja, und auch da wieder, ne, Fußball ist ein Spielerspiel. Ich hörte, dass auch gewisse Leute gar nicht wollten zum BVB. Die haben halt gesagt, nee, ich will nicht zu Borussia
Welche
Dortmund.
Welche Leute denn?
Ich glaube, in dem Fall war es Boniface, von dem ich auf jeden Fall gehört habe, dass der in der Verlosung war, dass man da angefragt hat und der hat einfach abgesagt. So passiert halt auch. Und dann.
Ja, genau. Und das ist aber das Grundproblem. Das ist genau das Ding, weil es stimmt ja, es ist ein Spielermarkt und man muss das ja auch nicht problematisieren. Wir wollen ja auch nicht, dass die irgendwie herumgeschoben werden, wie irgendwie im US-Sport oder so. Die dürfen ja gerne sollen ja bitte ihre eigenen Wahlmöglichkeiten haben. Aber dann muss doch eigentlich das Ziel sein, dass so etwas nicht mehr passiert, weil der Fußball, den du spielst, in den Rahmenbedingungen, in denen du ihn spielst, so ist, dass ein Boniface sagt, boah, da habe ich mega Bock drauf. Selbst wenn er dann sagt, und das habe ich oft genug auch schon kritisiert, aber es ist halt fast unmöglich, von diesem Stand wegzukommen, selbst wenn er dann sagt, ich möchte über Dortmund in die Premier League kommen, das tut zwar weh, weil man immer wieder Spieler verliert, aber das wird wahrscheinlich immer so sein beim BVB und dann kann man sich da aber auch voll reinwerfen und das nicht immer doof finden. Ja, Und dann holt man halt vielleicht nicht, verlängert nicht mit Can oder holt Sabitzer, so gut er jetzt auch gerade spielt, sondern versucht eben für solche Leute wieder attraktiv zu sein. Auch wenn man die dann immer wieder ersetzen muss.
Ja, absolut. Habe ich zu dem Haaland-Abgang, glaube ich, auch, also der hat mich zum Beispiel schon gar nicht mehr enttäuscht, weil da war es einfach kristallklar von vornherein und deshalb. Ja.
Und es ist ja auch, also es ist eine Luxusdiskussion, das hast du am Anfang unseres Gesprächs gesagt. Und gleichzeitig muss man auch sagen, beim BVB ist man auch oft ungerecht, was eben die Erwartungshaltung angeht, weil man zu sehr auf die Zahlen guckt. Und die Zahlen sind zwar extrem wichtig für den Sport, aber viele andere Dinge kommen halt auch mit rein. Und gerade der BVB ist da ein super Beispiel. Und da will ich jetzt nicht wieder mit dem Busanschlag und so weiter anfangen. Das haben wir in den letzten Jahren, habe ich da immer mal wieder darauf verwiesen. Aber es gibt so viele Dinge, die kommen, die dazukommen im Fußball, die du schwer oder gar nicht beeinflussen kannst. Und letztes Jahr wäre der BVB der verdientere Meister gewesen. Aber selbst dann wäre es auch so gewesen, dass ich dann im Rasenfunk gesagt hätte, aber guckt euch mal an, wie glücklich die ganzen Siege zustande gekommen wären. Also beides wäre wahr gewesen, dass man verdienter Meister geworden wäre, aber dass man dafür arschviel Glück gehabt hätte.
Und genauso ist es halt vielleicht auch wahr, dass Edin Terzic genau der richtige und genau der falsche Trainer ist.
Genau,
das glaube ich auch. Menschlich genau das, also ich glaube, er würde gerne diese Leistungskultur etablieren, die Borussia Dortmund so ganz dringend bräuchte. In einer vorigen Folge unseres Podcasts habe ich mal mit einem Techniktrainer mich hingesetzt und mal drüber gesprochen und dann ist uns aufgefallen, dass der BVB einfach in seiner Passgenauigkeit 15-20% hinter Leverkusen liegt. Mhm. Und so Geschichten, wo wir einfach feststellen, es ist qualitativ einfach Kacke und das könnte man alles ändern. Also wenn man da mal im Training mit ein bisschen mehr Druck und ein bisschen mehr, nee, das ist nicht gut genug, dabei wäre und wenn auch die Spieler alle einen Anspruch an sich selbst hätten, dass ihnen das nicht gut genug ist. Das sind ja die Geschichten, die man so um Haaland und Bellingham in den letzten Jahren gehört hat, dass die dann manchmal kritisch beäugt wurden, weil sie halt noch motiviert waren und für sich selber was gemacht haben. Ich denke, ja, das ist doch eigentlich die Einstellung, die jeder von euch bei dem Gehalt an den Tag legen sollte, weil ihr doch der Beste sein wollt, der ihr sein könnt. Aber es gibt leider, glaube ich, zu viele Spieler, die happy damit sind, wo sie gerade sind. Und ich glaube, um das aufzubrechen, wäre Terzic eigentlich der Richtige. Aber ich kann auch jeden Kritikpunkt verstehen, der sagt, boah, guckt euch doch mal den scheiß Heldenfußball an. Das kann man sich doch nicht angucken. Ja, es macht nicht viel Spaß,
ja,
BVB-Fan oder BVB-Spiele zu gucken. Und das ist halt, ja, die Dualität, die du gerade angesprochen hast, die es sehr schön zusammenfasst.
Und ich weiß auch gar nicht, ob dahingehend Terzic wirklich der perfekte Trainer ist. Denn wenn es um solche Dinge geht, um so Grundlagen im Fußball, die immer wieder weiter geübt werden müssen. Also es heißt ja so, ja, die müssen ja einen Pass spielen können über 3 Meter. Ja, wenn sie regelmäßig im Training diese Pässe spielen, dann müssen sie den spielen. Aber ansonsten kannst du auch Dinge auch als Profi verlernen. Du musst immer wieder denselben Pass üben, so seltsam das aussieht. Und das ist eben dann aber halt auch manchmal schwer zu verkaufen. Und da siehst du schon einen deutlichen Unterschied. Ich habe mit jemandem gesprochen, der hat das Sommertrainingslager von Xabi Alonso vor dieser Saison gesehen, war da 2 Stunden mit dabei und die haben von diesen 2 Stunden 1 Stunde lang immer denselben Pass vom Innenverteidiger ins Mittelfeld geübt. Immer denselben Pass. Und mal war er nicht scharf genug, mal war er nicht genau genug in den Fuß, mal war der Winkel nicht gut, mal stand der Spieler nicht richtig aufgedreht. Und Alonso hat wieder und wieder und wieder hat er gesagt, nein, mach es so und so. Und er hat es dann vorgemacht und sein Pass kam immer perfekt. Und alle haben zugehört und alle haben es gemacht. Und das ist was, das haben auch nur wenige Trainer. Davon gibt es jetzt auch nicht irgendwie 50.000 da draußen. Deswegen ist schwierig, aber das brauchst du eben dann für sowas manchmal auch. Und das kannst du dann Terzic auch nicht zum Vorwurf machen. Aber vielleicht ist Sahin so jemand, ich weiß es nicht, der Theorie nach kann er es. Ich kann ja leider nicht zum Training nach Dortmund kommen. Aber das ist die Komponente, die man vielleicht manchmal vergisst. Tja, Jens, jetzt hoffe ich ja eigentlich, dass ihr nicht Champions-League-Sieger werdet, wenn du dann deine Fankarriere beendest. Das wäre ja schlimm.
Ach du, ich habe so viele Themen heute angesprochen, die mir auf den Senkel gehen mit Investoren und Saudi-Arabien und der immer größer werdenden Lücke zwischen Arm und Reich, alleine innerhalb der Bundesliga und Champions-League-Reform und doch nicht Super League, aber eigentlich ist die Champions-League ab nächster Saison ja doch eine Super League, nur halt heißt halt Champions-League und so weiter und so weiter. Ich wäre gern 2013 schon zurückgetreten auf dem Höhepunkt, aber da habt ihr uns ja leider einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Ja, also dass ihr bitte in ganz großen Anführungszeichen, das muss man sagen, damals war es noch, ja, damals war krass, aber das ist ja auch interessant, wie man sich einfach entfernen kann von dem ganzen Ding und ja gut, was soll ich sagen, ich will dich jetzt nicht anlügen, ich kenne Leute, die haben quasi damals mehr oder weniger ihre Fankarriere beendet, also waren halt dann nicht mal alles Fahrer und die führen alle ein sehr gutes Leben, muss man ehrlicherweise sagen. Ich bin da noch in einigen Signal-Gruppen und da heißt dann nur, was ist bei uns wieder passiert? Und dann, okay, alles gar nicht mitbekommen. Und zum Teil kennen sie Spieler gar nicht mehr. Irgendwie so ein Boy wird dann eingewechselt und dann kommt irgendwie eine fragende Nachricht. Und da denke ich mir, ja, so eine Art der Distanz oder so, wie ich sie jetzt auch habe, dass man sich eigentlich in jedem Fall denkt, naja, seid ihr selber schuld, wie es gerade alles macht. Das kann auch sehr befreiend sein. Also vielleicht wünsche ich dir doch den Champions League, Jens.
Den kannst du mir einfach unabhängig davon wünschen, ob ich danach noch zum Fußball fahre oder nicht. Weil ich finde, Borussia Dortmund hätte es mal wieder verdient.
Ja, aber wir sehen uns sonst so selten, wenn du nicht mehr zum Fußball fährst. So ehrlich muss man sagen.
Wir kriegen das schon unter anderen Umständen dann auch mal hin. Dann habe ich ja Zeit am Wochenende, dann kann ich auch einfach mal nach München kommen.
Ah, ja, dann kannst du mal nach München kommen und dann können wir zusammen den Aufbau vom 1. FC Heidenheim, der dann irgendwie schon dreimaliger Europapokalteilnehmer ist, können wir da mal analysieren. Kannst du dich drauf
freuen? Gerne.
Sehr gut.
Oder uns an die Eisbachtalwelle setzen, Füße ins Wasser halten und eine Spezi trinken.
Ach, das wäre eigentlich noch schöner. Aber gut, da muss ich das Konzept des Rasenfunks vielleicht noch ein bisschen verändern. Vielleicht brauche ich auch einen Lars Ricken, der mal hier reinkommt, extern ein bisschen aufräumt und dann wird das alles anders. Aber erstmal freue ich mich sehr, dass wir mal wieder über den BVB gesprochen haben. Bei Auf für Ohren kann man das noch viel ausführlicher und detaillierter hören. Werde ich natürlich alles verlinken, auch wo man dir folgen kann. Jens, vielen, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst im Rasenfunk.
Ja, vielen Dank für die Einladung und danke fürs Zuhören da draußen.
Weißt du noch, wann du das letzte Mal hier warst?
Ist gar nicht so lange. Also doch schon lang, aber nicht so lang. Was war der Anlass? War es
2022, es war noch eine normale Spieltagssendung.
War es nach dem Derby?
Ich weiß nur noch, dass die Sendung hieß, das Leben ist kein Mokoko Chanel Zitat. Und ich fand es so toll, Kummer zu zitieren und kein einziger Hörer oder Hörerin hat drauf reagiert. Also wirklich keine einzige.
Ich meine, es war irgendwie kurz nach dem Derby und dann haben wir noch darüber gesprochen, dass der BVB ich war auf jeden Fall sehr großkotzig, weil der BVB Tabellenführer war zu dem Zeitpunkt und danach ging es erstmal kurzfristig wieder bergab. Das war, ja.
So funktioniert es manchmal. Aber mit dem Derby hast du ja schon angesprochen, wie es auch hätte laufen können, alles. Also da muss man doch sehr dankbar sein. Also danke dir und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörer, für eure Unterstützung. Alles, was wir hier im Rasenfunk machen, ist Werbe-Paywall und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Und das haben zuletzt getan Aki Hartmann, Daschuzu, Drahok, Karacho, Tacho, Dorian, Sebastian Henning und Bananenflanke 123. Ganz herzlichen Dank für euren Support. rasenfunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und unter kiosk.rasenfunk.de könnt ihr noch unseren letzten Merch kaufen. Gerade die Tassen sind sehr beliebt. Auf alles gibt es gerade 30% Rabatt. In diesem Sinne, bis bald hier wieder im Rasenfunk. Bleibt gesund, macht's gut und ciao.
Das war der Rasenfunk. Vielen Dank, dass ihr unsere Stromrechnung bezahlt.